Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Nach dem Festival ist vor dem Festival und damit herzlich willkommen zu Folge 152 von Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Genrefreundinnen und Freunde da draußen. Ich darf ganz herzlich verkünden, wir sind zurück und wir sind sogar zu dritt. Ja, ich begrüße herzlich an meiner Seite André.
Moin.
Und Tino.
Hallo.
Ja. Und ja, hier dann der obligatorische Entschuldigungspart. Es tut uns leid, wir haben es halt wieder mal nicht hingekriegt, während des noch in Berlin laufenden und dann in Hamburg startenden Fantasy-Filmfests eine vernünftige Folge aufzuzeichnen. Beziehungsweise
ja, wir mussten für die heutige Folge recherchieren. Also ich finde,
ja, das geht klar.
Wir gehen noch raus, wir sitzen nicht nur hinterm Schreibtisch wie irgendwelche Leute vom Spiegel und denken, wir wüssten irgendwas über die Welt. Wir gehen noch dahin, wo es passiert, an den Brennpunkt.
Ja, an die Basis.
Ja.
Außerdem war ich noch in Düsseldorf, um ein bisschen zu arbeiten, aber gut. Dementsprechend kamen wir nicht dazu, aber ja, wie Tino schon gesagt hat, haben wir einfach auch nur Wissen und Erfahrungen gesammelt, um sie jetzt hier knackig kompakt, ich sag mal, innerhalb von 80 Minuten präsentieren zu können.
Oh.
Oder vielleicht sogar unter 80 Minuten. Mal gucken. Aber ich glaube,
wir kommen da schon.
Gewagte Thesen schon wieder hier.
Fest.
Naja, irgendein Get Shorty, ne?
Ja, okay, gut. Das.
Hast du davon einen gesehen, André? Von den Get Shorty-Filmen?
Nee, hab ich nicht. Aber den Gewinner aus Hamburg zumindest, den haben echt alle ziemlich gefeiert wohl. Aber ich habe leider keinen gesehen.
War das auch dieser Meat Puppet?
Ja, genau, es war dieser Meat Puppet. Genau. Von dem habe ich allgemein mitbekommen, dass der ganz gut wegkommt. Dementsprechend bin ich auch gespannt, wann und wo ich den zu sehen kriegen werde. Ja, aber wir wollen einmal hier so ein bisschen uns durch das Angebot arbeiten und ein paar unserer Highlights und vielleicht auch noch das ein oder andere Lowlight irgendwie hervorheben. Und ich glaube, was wir relativ schnell abhandeln
können. Ich würde kurz nochmal, bevor wir überhaupt einsteigen, auch nochmal kurz generell nochmal darauf eingehen. Also wir haben euch ja erzählt, The Substance präsentiert offiziell.
Da auf wollte Filmfest ich
dieses. Ja, okay. ich hätte nicht gedacht, dass du bei auf den überleitest, das können wir schnell abhandeln. Aber gut, dann handeln wir schnell ab.
Ja, nein, ich wollte sagen, und ich würde jetzt an dieser Stelle einfach nochmal kurz damit einsteigen, dass wir ja quasi ebenfalls mehrere Kooperationen beim Fantasy-Film fast hatten. Die haben Tino und ich ja schon im Vorfeld mehrfach beworben. Und dass wir die halt quasi jetzt einmal zuerst kurz durchkauen. Ja, weil da haben wir, wie gesagt, jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber du hattest zum Beispiel noch nicht die Gelegenheit, über The Substance zu reden oder vielleicht auch über Kill. Weiß nicht, ob du den gesehen hast?
Ich habe ihn gesehen, ja.
Ja, siehste. Also deswegen, ich wollte unsere Kooperationsfilme als allererstes quasi jetzt hier anführen.
Verstanden.
So.
Ja. The Substance, ich weiß nicht, wie kam es in Berlin an, Tino?
Gut.
Ja?
War, glaube ich, so ein bisschen dieses, also am Anfang war, glaube ich, so ein bisschen, wie nennt man das, so ein bisschen so eine leichte Überforderung, weil er ja, finde ich, noch mehr als Revenge schon von Anfang an klar macht, dass hier vieles so aussieht, als ob es in der Realität verankert wäre, aber es auch wieder eher so eine Allegorie oder Metapher auf Schönheitswahn oder auf alles, was der Film halt abhandeln will, und dass man sowas wie eine realistische Verortung irgendwo eher so ignorieren sollte. Und ich glaube, das hat sich so nach 10, 20 Minuten dann auch so, spätestens als zum ersten Mal telefoniert wird und über die Substance gesprochen wird, als die Substance dann abgeholt wird, da war, glaube ich, dann den letzten auch klar, okay, wir fügen uns jetzt hier komplett dem, was der Film erzählen will, und hinterfragen nicht, wie er das erzählt, ob das irgendwie einen Gänsefüßchen stehenden Sinn ergibt, weil das ja bei so einer Art von Film eh immer sehr, ja, sehr unbefriedigend ist, irgendeinen Film daraufgehend abzuklopfen, sondern sich eher auf diesen Trip einzulassen. Und ja, ich war so am Anfang, weil man so dieses, das ist halt immer ein bisschen dieses Vorauseilen, dass es so krass wird, so ein Tabubrecher, dass es so richtig, richtig wild wird. Das war ja bei Raw auch so ähnlich. Und da war der Film halt immer noch, ja, hart und auch so teilweise schon an Grenzen gehend, aber natürlich kein absoluter Tabubrecher-Film. Also ich fand bei The Substance auch, ja, so beim Gucken schon teilweise ein bisschen traurig, wie oft da gesagt wurde, dass der Film eklig ist oder so. Weil eklig war ja da wenig, außer man hat Probleme damit, älter als 20 zu sein. Also es war eher herausfordernd, aber auch konsequent eigentlich umgesetzt.
Oh, ich fand also das schon stellenweise so bisschen, eklig.
Ja, klar, ist ja eklig, wenn so offene Körper zu sehen sind, aber er ist halt nicht eklig, wenn mit dem, was er irgendwie darstellt, sondern es ist ja eher schon in der ganzen grotesken und absurden Art schon ein ernstes Thema, was behandelt wird.
Ja, aber was aber auch eklig behandelt wird, beziehungsweise was von ekligen Menschen kommt, oder nicht?
Ja, ja, gut, aber warum diese Menschen jetzt halt eklig sind?
Weil sie halt die Schönheit und die Jugend und die Quote über alles stellen.
Ach so, du meinst Dennis Quaid. Gut.
Charakterlich
eklig. Der ist eklig. Natürlich charakterlich eklig. Ja, natürlich, ja. Charakterlich also, ist hier so manche Sache eklig.
Und ich meine, es ist ja auch eklig irgendwie, oder es ist ja schon, ja, ich weiß nicht, ob das eklig das richtige Wort ist, ne? Aber ich finde ja, was mich so bei dem Film dann doch beeindruckt hat, obwohl er halt nicht mehr als ein, also vor allem ein Gleichnis ist oder halt eine Metapher für alles Mögliche. Naja, dass ja Demi Moore wirklich der Überzeugung ist, als Elizabeth Sparkle, dass sie das machen muss. So, also dass sie fühlt, also es hat sich ja angefühlt wie so eine Verpflichtung,
ja, das fand ich
jung,
auch.
Noch mal jung und gut aussehend zu sein, so.
Ja, das ist alles,
obwohl
sie
das einfach nicht kann.
Das ist für sie alles, genau, was sie hat und was sie kann. Also sie sieht ja auch keinen anderen Wert in sich, außer das.
Das meine ich, ne? Also das ist ja schon irgendwo, ja, mies, einfach mies von mir aus.
Und du merkst halt auch, ja, ne? Also dieses ganze Konstrukt, was sie da aufgezogen haben, wovon sie halt jahrelang der Mittelpunkt war, das hat sie auch dahin gebracht, ne? Also es wurde ihr alles quasi antrainiert, dass das ist die einzige Welt, die sie kannte, dieser Perfektionismus, der drin steckt. Und jetzt, wo sie da eben mit einem feuchten Händedruck rausgekehrt wird, ja, zerbricht halt ihre Welt, weil sie, wie gesagt, in ihrem Privatleben so nichts anderes hat. Sie hat irgendwie keine Freunde, sie hat gar nichts außer dieses, ich bin schön und hab damit halt Erfolg. Ja.
Ja.
Und die Ekligen haben das halt natürlich jahrelang ausgenutzt, ja.
Ja, und ich mochte halt auch, wie sie quasi ja trotzdem sich konsequent dem verweigert, sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil sie ja erkennen muss, dass sie quasi nur eine Hülle ist und dass sie quasi durch dieses ganze Showbiz nie Freunde gefunden hat und aber sich auch wieder dann nur darauf besinnt, ja, okay, es muss so weitergehen, wie es bisher war. Also es geht die ganze Zeit irgendwie damit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, aber auch eben gerade nicht. Also diese Verweigerung oder diese Alternative, die noch existiert, dass der Film die so komplett ausblendet, man aber die jederzeit versteht, warum er es ausblendet.
Ja, da finde ich die Szene, wo sie sich zum Essen verabredet.
Ja,
ja, ja. Die finde ich, die hat mir das Herz gebrochen. Die fand ich, tatsächlich muss ich sagen, das sind auch Dinge, die konnte ich noch mal rückbeziehen auf meine Jugend. Wenn ich überlege, ne, wie man da teilweise dann, wie oft man vorm Spiegel stand oder sonst irgendwas, und immer war irgendwas scheiße. Ja, immer hat irgendwas nicht gepasst oder sonst irgendwas. Und man denkt sich, also man denkt gar nicht drüber nach, dass es vollkommen egal ist, sondern man rennt halt zum x-ten Mal wieder irgendwo hin, versucht irgendwie, zieht ein neues Ding an, schmiert sich nochmal Gel ins Haar oder keine Ahnung, drückt hier nochmal einen Pickel aus. Und am Ende sieht alles schlimmer aus als vorher. So,
ja, weil man ja aber auch denkt, es kommt darauf mehr an. Und das Schlimme ist ja auch, dass es darauf teilweise wirklich mehr ankommt. Aber ja, nicht ausschließlich. Und der Typ, ich fand auch den Typen so angenehm ambivalent, weil er natürlich schon irgendwie auch so starstruck war, dass sie so krass ist und überhaupt mit ihm redet. Aber gleichzeitig bestand auch die Möglichkeit, dass er sich wirklich für sie als Mensch interessiert, weil er sie auch kannte, bevor sie berühmt war. Also er kennt ja quasi ihr früheres Ich, wahrscheinlich sogar noch mehr als sie.
Ja.
Und das war spannend zu sehen, wie das halt komplett verweigert wird, dieser Handlungsstrang, der es ja so kurz aufmacht, weil sie ja dann auch so komisch guckt, also als ob sie sich über ihn ein bisschen lustig macht oder ein bisschen über ihn erhebt, dass so jemand wie er, so jemand wie sie anspricht. Also da sind viele Gestenblicke so mehrdeutig. Also das mochte ich sehr gern, dass der Film in seiner ganzen Drastik dann doch immer so viele mehrdeutige Momente hatte.
Ja, ja, absolut. Ja. Und er war er ist die einzig, dieser Schulfreund ist die einzig normale Person in dem Film, die sie halt einfach auch als Mensch sieht, wie du sagst, genau. Das ist die einzig neutrale Person. Und auf die.
Oder wo man halt hofft, weil natürlich sieht er auch aus wie so ein bebrillter Lustmolch irgendwie, der halt auch so denkt, oh krass, bei so einer alterten Schauspieler habe ich vielleicht eine Chance, so eine richtige junge Schauspielerin kriege ich auf keinen Fall, aber hier so dieses Damaged Goods Ding. Also auch das, du kannst ihn irgendwie wohlwollend wahrnehmen, aber du kannst ihn halt auch wie so ein Arschloch, also du kannst ihn quasi auch wie so ein Dennis Quaid Charakter in harmloser wahrnehmen. Das ist halt nice, dass man je nachdem, wie zynisch man selbst draufschaut und auf dieses ganze Showbiz, den Film ja auch eher als ein düsteres, teilweise auch trauriges Drama sieht oder als halt eine komplett schrille Farce.
Ja, wobei, das stimmt, wobei man ja auch sagen kann, für ihn wäre es ja mit so wahrscheinlich der größte Fang, den er jemals gemacht hat.
So, ja, deswegen also, weiß man halt nicht, ob es um sie geht oder um ihr Stardom, der halt natürlich mit ihr verknüpft ist, aber ob sie als Mensch für ihn wichtig wäre. Also ob er sie auch angesprochen hätte, wenn er sie quasi nach 40 Jahren wiedererkennt, sie aber kein Star wäre, sondern einfach so, ach cool, wir waren ja in der Schule zusammen.
Ja, ich glaube schon, im Gegensatz zu eben so vielen Männern, die da halt da schon schmierig, eklig oder irgendwo, sag ich mal, irgendwelchen Trends folgend dargestellt werden, empfand ich ihn als ja, so ein Lichtblick in dem ganzen Wust. So.
Würde ich auch eher.
Also hab ich auch so verstanden, ja. Gerade weil es ja dann eben so tragisch ist, dass sie ihn halt abblitzen
lässt. Genau, dass sie ausgerechnet ihn abblitzen lässt.
Aufgrund ihrer mangelnden Selbstliebe.
Ja. Also für all diejenigen, die gar keine Ahnung haben, worüber wir jetzt hier gerade geredet haben, es geht um einen alternden Hollywood-Star, der ja aus seiner Fitness-Sendung geschmissen werden soll. Sie ist nicht mehr fuckable genug. Und erfährt dann aber von einem Programm, mit dem sie quasi ein neues, junges Ich erzeugen kann. Und darauf lässt sie sich halt ein, so dass sie quasi immer für eine Woche quasi in Junggestalt durch die Gegend rennt und eine Woche in ihrer Alten. Und das hat Konsequenzen, die man so nicht erahnt. Und ich muss sagen, ich mag das Finale. Also ich find's.
Ich mag das auch. Also auch dieses, wie unbekümmert der Film hinkonstruiert ist. Also da ist so viel Suspension of Disbelief notwendig, aber es ist alles scheißegal, weil sie es wieder schafft, so geil dieses Worldbuilding zu machen. Das fängt ja schon an mit dieser Show. In welcher Welt ist so eine Show, wo so ein bisschen, also im Jahr 2024, wo ein bisschen Fitness gemacht wird im Frühstücksfernsehen, wo ist das ein Karriere-Kickstarter? Also es ist alles so drüber und daneben und so off irgendwie, aber sie schafft so geil, diese Welt zu etablieren.
Ja, also ja, ist auch völlig egal. Es wird ja auch nirgends gesagt, dass man das spielt, weil teilweise diese Show dann auch später, diese Live-Show, sie denkst irgendwie, sieht so ein bisschen aus wie in den 50ern, aber gleichzeitig fühlt sich halt durch alles sehr modern an und Flachbildfernseher und so. Also es ist alles so völlig vermischt, aber wie gesagt, es ist total, du hinterfragst halt irgendwie nichts.
Nee, diese Substance kostet auch nichts, man erfährt nichts über, woher die kommen. Also es ist einfach so da, das ist einfach so, zack, 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 hier, das sind jetzt diese Eckpfeiler meiner Story. Ich interessiere mich auch gar nicht dafür, ich werde auch nie in die Richtung gehen, dass Demi Moore einfach mal vor dem Gebäude stehen bleibt, wo die Substance kommt, um zu gucken, wer da so rein und raus geht. Das passiert einfach alles gar nicht. Die Ursachen, die Quellen, die Hintergründe, alles scheißegal, es ist wirklich nur dieser Fokus drauf.
Würdet ihr sagen, sie macht es da einfach geschickter als eine Julia Ducournau mit Titan, dass sie quasi von Anfang an die Welt so überhebt, obwohl man ja eigentlich sagen kann, dass auch Julia Ducournau, sag ich mal, mit Titan direkt am Anfang eigentlich gesagt hat, dass wir uns hier in keiner richtigen Realität befinden, wenn da die Frau Sex mit dem Auto hat, ne?
Ja, dieses mit Frau und Sex und Auto könnte ja immer noch so eine externalisierte Selbstwahrnehmung sein oder so. Also wo man so denkt, das kann so existieren. Bei Titan fand ich es halt immer ein bisschen schade, dass du die ganze Zeit diese Fernsehnachrichten siehst, aber dann die Presse keinerlei Rolle spielt oder so. Also dann wird irgendwie dieses Mädchen, dieser Junge, der die ganze Zeit gesucht wird, wird auf einmal gefunden. Wir sehen die ganze Zeit Fernsehnachrichten, aber dann ist keine Presse da, um irgendwie zu gucken, ach, dieser Junge ist nach 10 Jahren wieder da. Also da beißt sich für mich irgendwie immer dieses Worldbuilding und The Substance ist halt, also sobald man die Verpackung von The Substance sieht, wo einfach ganz großen schwarzen Lettern so mega stylische Substance draufsteht, ab dem Punkt denkt man sich, okay, das ist hier nicht nur behauptet, das ist halt wirklich so. Und wenn man das hinterfragen würde, sich daran aufreiben, warum das alles hier so strange ist, warum ein Star ins Fernsehstudio kommt, niemand ist da und dann wird gesagt, wir drehen doch diese Woche gar nicht. Wie oft ist das bei Rocket Beans schon passiert, dass du irgendwo hingekommen bist, niemand war da?
Ja,
gut, wahrscheinlich ist dir das, bei Rocket Beans Papa passiert, aber das ist so jenseits von jeglicher Realität, dass kaum eine Szene in sich selbst, wenn du sie hinterfragst, zerbricht sie eigentlich, aber sie wird dadurch, dass du sie hinterfragst, wenn du das machst, nur noch stärker, weil es halt einfach so krass und souverän hininszeniert wird, weil was man dem Film in den meisten, insbesondere im Finale, nicht vorwerfen kann, ist, dass er irgendwie Understatement betreibt oder irgendwie nicht larger than life ist.
Ja, und ja,
ich wollte noch sagen, Titan finde ich da auch deutlich, der macht sich selber aber auch ein bisschen schwer, was das angeht. Also ich finde, der will ja sperrig sein und dieses Sperrige verhindert für mich immer dieses richtige Reintauchen. Und Substance, finde ich, macht es dir super leicht, der ist so leichtfüßig, obwohl der auch irgendwie eine gewisse Komplexität hat, gerade was die Thematik angeht und diese Ambivalenz der Geschichtenerzählung. Ist der so schwungvoll einfach, der ist so snackable, obwohl er halt auch viele Ebenen hat. Und Titan macht sich da selber deutlich sperriger und wirft dir halt viele Stolpersteine in den Weg, was so diese du kommst einfach nicht richtig, finde ich, diese Welt ist so glaubhaft, dass sie unglaublich wird. Und bei Substance ist alles so drüber und du denkst, okay, das kann nicht real sein und trotzdem denkst du dir, aber vielleicht auch doch. Also ich konnte da deutlich leichter einfach reintauchen als beim Titan. Ist mir dann irgendwo zu Arthouse, sag ich mal. Und Substance ist halt wirklich ein Snack irgendwie, trotz allem.
Ja, ich muss auch sagen, sie macht es geschickter als bei Revenge noch. Revenge wollte ich auch gerade sagen. Bei Revenge bin ich auch erst auf diesen Realismus reingefallen und dann hab mich gewundert, warum das alles irgendwie plötzlich so Banane ist. Und das hat mir den Film halt ein bisschen vergrätzt, weil ich halt dann die Allegorie oder das Gleichnis, das habe ich dann am Ende nicht mehr so problemlos akzeptiert, wie jetzt hier direkt von Anfang an.
Das macht Substance viel einfacher, ja.
Ja.
Mhm. Das fand ich, also Revenge mag ich ja auch unglaublich gern, gerade weil ich da wieder souverän finde, dass sie das erst nach so 40 Minuten da macht. Aber klar, das hätte mich auch auf dem falschen Fuß erwischen können. Also ich glaube, das war einfach Glück oder was auch immer, dass es für mich so gut funktioniert hat, aber es ist schon ein Wagnis.
Ja.
Also ich glaube, es ist besser, das so nach 5 Minuten schon klar zu machen, gerade wenn dein Film 140 Minuten geht. Also The Substance, ich finde auch, dass er lang ist, aber ich wüsste auch nicht, welche Szenen irgendwie raus sollten, obwohl sich teilweise Sachen auch wiederholen, aber trotzdem so wiederholt oder variiert werden, dass man nicht denkt, das ist so eine nervige Wiederholung, sondern eher so diese Spirale des Wahnsinns, die ja dann irgendwann auftaucht. Also ich war kurz davor, wo ich so ein bisschen zwiegespalten war, als sie dann relativ lange Sachen kocht. Das war mir ein bisschen zu, keine Ahnung, das hat mich ein bisschen an Requiem for the Dream, gleich wenn der Kühlschrank noch an rumzurutschen im Raum. Also das war mir ein bisschen zu.
Ja, aber auch das fand ich geil, weil es ist völlig egal, wo kommen die Sachen her? Wo packt sie die hin? Es ist alles auch wieder völlig
warum
egal.
Warum hat sie jetzt Blutwürste zu Hause?
Es ist einfach
und so.
Da. Und das fand ich
es
auch
ist
schon
einfach
wieder
alles
so lustig.
Da. Ja, ich auch. Also das war so, okay, das ist alles so da. Und dann auch da kann man ja denken, okay, man sieht einfach ihren Wahnsinn von außen halt immer weiter zu. Also es ist immer so, aber da war ich kurz, wo ich so dachte, okay, jetzt wird es ein bisschen zu schrill oder auch ein bisschen zu prototypisch wahnsinnig irgendwie. Weil vorher variiert der Film ja immer so ein bisschen diese Manie, mit der sie da so vorgeht, aber dann, wenn ihr die Haare vom Kopf stehen und sie mit sich selbst redet und so wild in irgendwelchen Schüsseln rumrührt, das war schon so ein bisschen so die verrückte Hexe oder so, wo ich so dachte, jetzt, das ist nicht diese Art von Larger Than Life, die ich gern mag, sondern das wird mir jetzt hier ein bisschen zu.
Ja, aber ich glaube, das war in dem Moment das Selbstwertgefühl, oder? Also ich meine, das ging ja, also für mich ging es da halt vor allem so um, wie man sich fühlt und wie man es kompensiert, ne? Weil für mich war diese Essensszene, glaube ich, auch nochmal so ein, die teilt ja in wirklich sehr viele Richtungen aus, oder der Film teilt in sehr viele Richtungen aus. Und das habe ich jetzt auch nochmal gesehen an halt dieser Fressfrustbewältigung, wenn man halt nicht den Maßen entspricht, die man irgendwie glaubt, erreichen zu müssen. Und dann dieses Hexenbild ist ja dann, das ist ja dann doch typisch Dorian Gray. Das ist dann ja der korruptierte Charakter quasi, der quasi nach außen getragen wird.
Der sich dann selbstzerstörerisch,
ja. Also deswegen, also das fand ich alles, wie gesagt, damit konnte ich gut leben. und ich frage mich jetzt auch im Nachhinein, welche okay, Szene.
Jetzt habe ich jetzt, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass sie mich jetzt kurz verliert oder so, aber das hat sich noch gut gefangen.
Ja. Ich habe in Hamburg halt aber tatsächlich auch Stimmen gehört von Leuten, die den Film echt gar nicht mochten.
Ja, ja.
Weil er ihnen halt wirklich zu drüber war. Die halt eine, was habe ich gehört, O-Ton, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema Tod sich erhofft haben. Und das hat man halt hier, oder Vergänglichkeit, nicht Tod, Vergänglichkeit, sondern ja. Vergänglichkeit. Und das war halt hier alles wohl zu albern. Zu viel Society und zu wenig ernsthafte Auseinandersetzung. Also das
ja, das muss, kann ich auch. Also
das muss man aber auch dieses, so hinnehmen dann, genau. Ja,
ja. Gerade, also ich mag das Ende auch, aber natürlich scheut sich das auch vor jeglichen ernsthafteren Konsequenzen oder so. Also ja, es ist halt auch.
Aber dann denke ich halt mir doch stimmig, halt.
Also dass der Film dann am Ende so, also ich meine, wenn ich einen ernsthaften Body-Horror-Film sehen will, der sich mit den Konsequenzen oder der Unausweichlichkeit des Alterns beschäftigt, kann ich halt Relic gucken. Also das ist hier nach 20, 30 Minuten klar, dass man hier keine profunden Statements über die Vergänglichkeit des Körpers mitkriegen wird. Oder wenn sie doch da sind, muss man sie sich halt schon raussuchen. Aber das ist eher um so eine Art Spektakel, Tabubruch, naja, nicht Tabubruch, aber halt so diese Lust, das richtig krass zu inszenieren, richtig stilbewusst, also der ganze Film, das kannst du ihm ja auch zum Vorwurf machen, dass es so Style over the Substance ist oder so, aber auch das würde ja, da habe ich mich lange drauf gefreut, aber auch das würde ja wieder zu kurz greifen, weil warum soll ein Film, der irgendwie den Schönheitswahn anprangert, nicht gleichzeitig auch schön sein dürfen?
Ja, und vor allem, er persifliert ja, er nimmt ja diesen Style over Substance ja selbst aufs Korn, weil darum geht's ja. Dass da alles mehr Stil ist als Substanz. Das genau, hat ja alles keinen Inhalt. So, ja. Also ja. Es ist eine Plastikwelt mit Plastikmenschen und die machen halt genau das. Ja, sie reproduzieren ihre Plastikwelt und ihr Plastikmenschsein so. Ja. Also deswegen, das hat für mich alles noch genau in die Art und Weise gepasst, was der Film da eigentlich ansprechen möchte.
Ja.
Und ich sag mal so, auf mindestens, also auf einen Substance kommen meiner Ansicht nach schon 5 oder 6 Filme, die es halt deutlich ernster, sag ich mal, sich mit den solchen Sachen.
Ja, ich finde, das ist nämlich dieses, also wir würde außer Society jetzt auch wenig Body-Horror einfallen, der es auf eine überdrehte, lustige, nein, nicht wirklich lustige, aber auf eine überdrehte, schrille Art und Weise versucht. Also auch sowas wie Birth, Rebirth ist ja auch, also gut, da geht es auch so um Geburt, aber es ist auch viel Body-Horror, der ist sehr ernst. Relic ist sehr ernst, also eigentlich immer, wenn es um Altern geht, wird schon sehr, sehr ernst.
Ja, da kann es auch mal gallig sein oder gallisch.
Ja, ja.
So.
Gallisches Dorf.
Jetzt haben wir schon sehr lange nur über diesen einen Film geredet.
Ja eben, dann lass noch kurz Kill, aber da haben wir schon auch drüber gesprochen. Also über Substance hast ja nur du bei Kino Plus bisher, André und ich haben ja noch.
Ja genau, aber jetzt kann ja mal André was zu Kill sagen. Weil wir haben ja schon was zu Kill gesagt.
Ja, und ich sage ihm dann, ob er recht hat oder nicht.
Ganz schön zugig.
Man merkt, es ist Freitagabend.
Oh ja.
Ja.
Hatte ich Bock drauf, habe ich mir im Kino angeschaut dann auf dem Filmfest und hat mir gefallen. Also habe ich auch nichts anderes erwartet eigentlich. Schön flott, die Action ist super, gar keine Frage. Das Ausufernde des dieser ganzen Prozedur. Zieht sich schön durch. Also insgesamt einfach ein schönes Actionbrett. Aber ich habe auch schon doch ein, zwei Kritikpunkte, weil was mir vor allem passiert ist irgendwann, der verliert irgendwann so ein bisschen den Überblick. Also ich habe mich irgendwann ein bisschen lost gefühlt, was so die Aufteilung dieser Waggons und so angeht, wo gerade wer ist. Weil es ist ja so, dass dann auch hier nochmal kurz, ne, Kill-Film, an Bord eines Zuges versucht das ist ja so ein Kommando, also ein Elite-Soldat quasi, an Bord springende Gangster aufzuhalten, die unter anderem seine Angebetete entführen wollen. Und er hämmert sich, schnetzelt sich, kloppt sich eben durch diesen Zug. Und es ergeben sich diverse Parteien, die sich dann gegenseitig in diesem Zug bekriegen. Ich muss sagen, irgendwann war ich so ein bisschen, weil dann gibt es verschiedene Parteien, die verschiedene Waggons sind. Und irgendwann habe ich so ein bisschen überprüft, wer sich gerade wo befindet. Das fand ich einmal so ein bisschen, weil es sieht auch alles sehr gleich aus, weil du hast halt nur mal diesen einen sehr schmalen Zuggang und die Abteile ähneln sich dann sehr. Das fand ich einmal so ein bisschen. Ich fand den von der Action auch ein bisschen zerschnitten teilweise. Also ich fand es ein bisschen zu hektisch insgesamt. Also fand ich schon sehr, sehr, sehr schnell geschnitten teilweise, fand ich. Hätte ich lieber gerne ein bisschen mehr plansequenzmäßig ein bisschen mehr längere Sachen stehen gehabt. Das war es von der Action daher, aber sonst, wie gesagt, sonst trotzdem sehr brachial und auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber so, das waren so zwei Dinge, die ich so ein bisschen mehr angemerkelt hatte. Aber ansonsten geht der echt gut durch. Der dauert ja auch nicht so super lang, hat jetzt nicht die typische Indien-Überlänge, 140 Minuten oder so, sondern dauert, glaube ich, 107 oder sowas. Das fand ich auch mal angenehm, gerade für den Film, der halt in so einem eingesperrten Szenario spielt, damit es nicht redundant wird, weil das wird er schon so ein bisschen irgendwann natürlich. Aber ansonsten fand ich ihn echt unterhaltsam. Auch halt, dass da natürlich irgendwann erst in der Mitte des Films der Schriftzug kommt, eben mit Kill. Und quasi alles vor dem Schriftzug ist eher eben quasi non-lethal. Und nach dem Schriftzug, wie so das einläutende, wortwörtliche Kill, dann geht's quasi ans Eingemachte und es wird ordentlich gemetzelt. Das fand ich auch sehr, sehr geil, dass es so in zwei Hälften quasi gesettet war. Also insgesamt auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Im Kino war das auch echt ein Spaß. Leute haben, glaube ich, ziemlich gefeiert. Gab auch, glaube ich, einmal Szenenapplaus. Von daher, also ist ein cooles Ding, definitiv.
Ja, Szenenapplaus habe ich tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen dieses Jahr, aber ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich so viel im Kino dann selbst gesehen habe, um das beurteilen zu können.
Nee, in Berlin ging es auch, also es war zwei, dreimal Szenenapplaus auch bei den Sachen, wo ich so denke, weil das ist ja so, finde ich noch das Bemerkenswerteste an Kill, dass man auch mal sieht, dass die Bösewichte halt auch nur Menschen sind, die auch Menschen haben, die sie lieben und die auch von Menschen geliebt werden. Also da spielt der Film jetzt nicht so überkrass aus, aber dass dann jemand sagt, mein Vater ist tot, er hat ihn umgebracht, dann wird erstmal geweint und getrauert. Oder
ja, das stimmt.
Als sie durch diesen Waggon müssen, wo er die ganzen Leute aufgehängt hat und man sieht den Bösewichten an, okay, shit. Weil die sind halt einfach nur, das sind halt einfach Gauner.
Ja, ja, genau.
Also die hauen einem
super,
auch mal aufs
super,
Maul.
Super Bösewichte so, sind einfach nur normale Leute auch.
Ja, aber für die ist das halt ein ganz normaler Arbeitstag. Also, und dann ist dieser Elite-Typ da und es wird ja in einer Szene dann auch so gesagt, ey, wir haben 4 Leute von dir umgebracht, du hast 40 von uns umgebracht, wo ist hier die Verhältnismäßigkeit? Also so sinngemäß, wo man auch so denkt, ja, hat da schon einen Punkt. Also es verschwimmt dann so ein bisschen, der Film macht ja jetzt nicht so viel mehr draus, aber das fand ich schon mal interessant zu sehen. Das gefällt mir oft bei indischen Filmen ganz gut, wie viel dem Privatleben der Bösewichte irgendwie gegeben wird. Also es gibt auch ein paar indische Filme, da guckst du 10, 15 Minuten dem liebenden Familienvater zu, dann geht er los und bringt 2 Kinder um, vergewaltigt eine Frau, nimmt der Frau Schmuck ab, geht nach Hause, zieht seinem schlafenden Kind diesen Armring an und danach ist er wieder der liebende Familienvater und denkst so, oh, ich dachte, das wäre der Held. Ich bin devastated, dass ich hier gedacht habe, auch was für ein sympathischer Typ, bis ich seine Taten gesehen habe. Das sah ja auch so ein bisschen, dass das so verschwimmt, aber du hast halt schon recht, der dürfte nicht 140 Minuten gehen. Also der Zug ist als Setting geil, aber viel. Das
nutzt sich ein bisschen ab.
Viel Abwechslung, eben. 2x Toilette, 3x Dach.
Och, und ich fand aber der ist ja doch unter 2 Stunden, oder?
Ja, ja, knapp.
Der geht schon, aber die ersten, also der zieht sich auch nicht, finde ich, am Anfang. Also ich habe den letztes Jahr in Sieges gesehen, wo es dann auch so, also wo ihn noch niemand gesehen hatte, außer diese Toronto Midnight Madness Leute, wo es dann wieder, ja, der brutalste Film aller Zeiten. Und dann sitze ich da drin und vorher kam ja so Raid 4K, der um 1.15 Uhr angefangen hat. Dann saß ich da, um 3.30 Uhr fing dann Kill an. Und die ersten 30 Minuten sind ja jetzt nicht der krasseste Film aller Zeiten. Dann dachte ich so, oh nein, ich bin wieder auf dieses Gelaber reingefallen und so. Und dann kommt ja der Schriftzug und dann zieht er ja auch an. Aber die ersten 40 Minuten war ich schon so und dachte so, klingt jetzt auch so ein bisschen verwöhnt, aber okay, in den Top 10 meiner Actionfilme des Jahres würde er jetzt nicht landen. Und auch so hat er es immer noch schwierig, aber was durch diesen komischen, ja, durch diesen komischen Hype, den er aufbauen konnte, ja auch ein bisschen untergehen. Das ist halt ein kleiner Film. Also in Indien hat er keinerlei Rolle gespielt. Er ist irgendwo auf Platz 50 in den Kinocharts. Also der ist unter ferner liefen ist der geführt. Der hat keinerlei Relevanz irgendwie gehabt. Das ist halt ein kleiner Indien-Film.
Ja, aber es ist ja mal schön zu sehen, dass man von Zeit zu Zeit mal dann sowas hat wie Tumbad, wie Jallikattu.
Tumbad ist jetzt gerade noch wieder im Kino in Indien als Re-Release. Hat oder 10-mal so viel eingespielt wie beim letzten, also beim offiziellen Release.
Ja, aber siehst du ja. Also sowas wie Jallikattu, Tumbad oder halt eben Kill, finde ich halt mal als Alternative zwischen all diesen Mega-Blockbustern, die ja auch schon immer schon nach einem gewissen gleichen Muster funktionieren, mal ganz angenehm.
Ja, klar, ich finde es dann halt immer da sowas wie Avisham Rajan oder Manchumel Boys, wo man halt so denkt, okay, wir werden sie alle auf der Letterboxd-Liste der besten Horrorfilme und Actionfilme am Ende des Jahres wiedersehen. Aber die haben irgendwie durch die Gewalt beim Toronto Midnight Madness Festival keinen Hype aufgebaut, deswegen kriegen sie keinen internationalen Verleiher. Das ist halt schon schade zu sehen, weil es hätte auch noch andere gute Actionfilme dieses Jahr gegeben. Das ist ja immer so ein bisschen der Punkt. Aber ich fand es irgendwie spannend, dass ausgerechnet Kill von allen Filmen, die dieses Jahr so für Furore gesagt haben, aus Indien dann der ist, der international für ein bisschen Bass sorgt. Aber halt wegen der Gewalt. Aber Gewalt ist auch, merkt man bei Kill wieder, Gewalt ist kein Box-Office-Magnet.
Zumindest in Indien nicht.
Ja, auch weltweit nicht. Ja, okay. Also 5 Millionen eingespielt. Also ist halt nichts.
Ja, aber ich weiß nicht.
Rajan, Manchumel Boy haben alle 10-fache eingespielt weltweit, aber das sorgen halt nicht für Schlagzeilen, weil wenn sie dann für Schlagzeilen sorgen, ist halt zu spät. Also das finde ich super spannend, wie Kill diesen Bass aufbauen konnte.
Naja, vielleicht ist Kill aber auch einfach noch ein Tick zu kritisch als all die anderen Filme. Also, ist nur eine Vermutung.
Ja, aber auch Manchumel Boys ist auch, also es ist wie The Descent, dass man, oh, Kill hat weltweit sogar nur 2 Millionen eingespielt. Also, das ist schon auf roter Himmel-Niveau. Ja, aber halt natürlich trotzdem super, also generell den im Kino sehen zu können, gerade weil er ja vielleicht auch wieder so ein bisschen diese Vorurteile gegenüber indischem Action-Kino ein bisschen abbaut, weil ich glaube, das Fantasy-Filmfest-Publikum, Manchumel Boys, also sie hätten es komplett abgefeiert und Rajan glaube ich auch, also ich glaube, die wären extrem gut angekommen.
Ja, aber dann, das also, kann ja wie lange ist Rajan? Wie lange ist Rajan?
140.
Ja?
Ja.
Okay, das geht ja noch.
Ja, aber zwei, also wenn The Substance 140 gehen kann, dann kann auch in über mehrere Jahre. Also
mir wär's, ich hätte jetzt nur was gesagt, wenn jetzt einer der beiden wieder so ein 160, 170 Minuten
so, nee.
Ist. Weil ich glaube, das wird dann halt auch für die Programmierung kacke.
Das stimmt wohl.
Ja. So.
So, apropos kacke Programmierung. Keine Ahnung, ich habe keine Überleitung.
Ja, ich hätte jetzt quasi von der einen schönen Action zur nächsten schönen Action übergeleitet. Ich habe Twilight of the Warriors World In jetzt auch noch mal im Kino gesehen. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Allerdings muss ich sagen, ich kann jetzt verstehen, aufgrund der Position, wo ich im Kino gesessen habe, wenn manchen Leuten das ein bisschen zu schnell oder zu hektisch geschnitten war. Ich habe das hier und da schon mal gelesen und konnte das nicht so nachvollziehen, weil ich hab den ja das erste Mal quasi auf meiner schönen großen Glotze, aber halt eben im Wohnzimmer gesehen, aus einer schönen Distanz, also im Verhältnis gesehen, aus einer guten Distanz. Und da ist mir das gar nicht so hektisch vorgekommen. Jetzt saß ich im Savoy, weiß ich nicht, ziemlich relativ weit vorne. Und da dachte ich schon, ja, okay, hier und da kann ich das schon nachvollziehen, warum das für manche Leute zu hektisch
der
war.
Der ist schon sehr fast-paced geschnitten, ja.
Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wo du das siehst.
Wie man sieht, ja.
Also, ich wüsste nicht, ob ich die gleiche Empfindung gehabt hätte, hätte ich zum Beispiel im Savoy in der letzten Reihe gehockt. Und ich zu Hause wirkte das nicht so wie im Savoy. Ja, also das war jetzt einfach nur so mein Eindruck, den ich jetzt von den beiden unterschiedlichen Sichtungen mitgenommen habe.
Also zu schnell war es mir auch nicht. Ich saß so Hälfte, mittig ungefähr rechts. Das ging auch für mich, ja.
Ja.
Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt ein extrem schnell geschnittener Actionfilm
ist. Nö. Also das sind, manche Szenen sind schon richtig mit Tempo und allem Scheiß, ne? Aber ja, wie gesagt, also so ein Schnittdesaster wie diese Mile 22 oder Taken 3, war das auf gar keinen Fall.
Nee, finde ich auch nicht. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen hektisch und dynamisch. Und hier fand ich halt auch, dass das alles so einen dynamischen Flow hat. Und natürlich wird man schnell hin und her geschnitten. Aber man, finde ich, also gut, in der Vault City verliert man natürlich den Überblick, aber man verliert halt nicht den Überblick unbeabsichtigt, weil der Schnitt irgendwie verfuscht ist. Ich kann auch diese auch relativ oft zu lesende Kritik an schlechten Spezialeffekten kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, was gemeint sein soll. Also
vielleicht
ich weiß nicht,
ein paar, dass da irgend vielleicht ein paar Wire-Tricks.
Da sind oder? Ein, zwei, glaube ich, so CG-Übergänge drin. Die, glaube ich, sind, wenn gemeint, da. Es gibt ja ganz wenig, also die manche der, es gibt ja so ein bisschen Superpower-mäßig da drin, was ich auch gar nicht erwartet hätte vom Film. Es gibt so manche Punches, wo dann erst der Stunt echt ist und dann in so einem Digital-Stunt so übergeht. Ich fand das aber sehr geschickt gemacht und es war ja wirklich nur ganz wenig und auch ganz kurze Momente.
Also der auffälligste meiner Ansicht nach, der auffälligste Effekt, das war der Sprung mit dem Motorrad, wo er den beiden Jungs da ins Kreuz springt mit dem Moped. Ja. So.
Ja, aber auch das, also das ist ja jetzt nicht, dass man es seit Jahren nicht mehr so schlecht gesehen hätte oder so, sondern es sieht halt so aus, wie es immer aussieht. Also das ist irgendwie...
Ich glaube, das fällt nur so auf, weil da so viele gute Handmade-Stunts drin sind und dann halt eben teilweise so zwei, drei Überhöhungen drin sind, die dann auffallen. Aber das ist das Einzige, wo ich mir denken könnte, warum das so explizit hier auffällt, weil, wie gesagt, ich habe selber nicht gedacht, oder ich wusste es halt nicht, und viele andere auch nicht. Viele dachten, das wäre halt wirklich ein reiner The Raid, ne? Alles Handmade, Klopper irgendwie mit Stunts und so. Und ich glaube, diese Überhöhung dann, dass da, also diese Effektarbeit dann hier und da, ich glaube, das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, warum die Leute dann vielleicht hier und da, wo das aufgestoßen sein könnte.
Irgendeine Überhöhung ist man vom Hongkong-Kino halt auch nicht gewohnt. Das kann einfach schon mal. Nee, also das ist so, vielleicht ist das so eine Überraschtheit oder so, aber ich finde in so einem Film, das ist ja wie bei Limbo auch, dass eigentlich so das Set-Design der heimliche Hauptdarsteller ist. Also da dann nicht die Sets positiv zu erwähnen, sondern zu sagen, ein paar CGIs waren ja nicht so gut. Also es ist eine ganz merkwürdige Qualitätsanspruchshaltung an Filme irgendwie, wo man hier so denkt, ey, teilweise sehe ich überhaupt nicht, wo die Leute sind, die gerade reden, weil man erst wo ist Waldo irgendwie suchen muss, wo die Leute sich gerade befinden. Also das macht er ja schon teilweise ein paar Mal, dass so zwei Leute miteinander reden und die Kamera so hin und her schneidet und sie von relativ weit entfernt zeigt, man so denkt, wo sind die gerade eigentlich? Also das ist schon...
Und jetzt beim zweiten Mal, ne? Also hier merkst du mal wieder...
Warum geht's denn eigentlich? Magst du noch mal kurz zusammenfassen, Daniel?
Oh Gott, das ist natürlich ganz auch grob. Also, ein Flüchtling namens Locke hat versucht, sich einen falschen Ausweis zu organisieren mit Hilfe eines illegalen Faustkampfes. Der Mann, der den Faustkampf veranstaltet hat, sagt, ey, hier, komm, gib mir das Geld, ich besorge dir einen Ausweis. Und das Ganze stellt sich halt als Betrug raus, woraufhin Locke diesem Mr. Big eine Tasche stiehlt, von der er glaubt, dass sich da Geld befindet. Aber nein, da drin sind Drogen. Und auf der Flucht landet er in der sogenannten Walled City oder halt eben auch Kowloon City. Das war in den 80er und 90er Jahren die dicht besiedelste Gegend der Welt, weil sich da halt auf wenigen Quadratkilometern sehr viele Menschen befunden haben. Und er gerät dort an den Chef, so gesehen, der Wall City, und der gewährt ihm so gesehen Unterschlupf, während er jetzt halt quasi seine Schulden abarbeiten muss. Und dabei lernt er ein bisschen mehr über seine Vergangenheit kennen, was mit dem gesamten Konstrukt und den gesamten Machtkämpfen um die Wall City zu tun hat. Ja. Kann man das so stehen lassen?
Und landet und gerät zwischen die Fronten von diversen Banden. Ja.
Genau. Und das Ganze ist halt wirklich eine lupenreine Liebeserklärung an eben das Hongkong-Kino der 80er und 90er Jahre, das zum Teil auch diese Kowloon City als Kulisse genommen hat. Ich glaube, international prominenteste Beispiel dürfte sowohl Chungking Express sein, als auch Bloodsport. Denn da gibt's mehrere Aufnahmen quasi aus der Kowloon City oder in der Kowloon City. Und weiß nicht, es gibt auch Dokumentationen, mehrere zu Hawk hat da Time and Tide gemacht und so weiter und so fort. Also das war schon eine gern gesehene Kulisse. Und die ganze Art und Weise, wie dieser Film erzählt ist, mit seinen Themen Loyalität, Ehre, Freundschaft und dann halt auch halt ne Einwanderer, Überfüllung, diese Gang-Clan und die Behörden spielen eigentlich gar keine Rolle. Das hat schon alles was von dem Hongkong-Kino der 80er und 90er, das durch einen Johnny To, durch einen John Woo, einen Zhu Hak, einen Kuri Yuen und Yuen Wu Ping und was weiß ich, wer da alles noch war, groß geworden ist.
Ja, und das macht er ganz schön famos, ja.
Ja.
Mhm.
Sowohl also vom Look and Feel als eben auch die Geschichte. Und ich war auch vor allem halt, das, also ja, es ist halt ein Klopperfilm, aber es ist eben genau nicht so ein Klopperfilm wie Kill, der auch so ein bisschen was erzählt, aber schon eher aufs Maul gibt. Ich war echt überrascht halt, was der für eine tolle Geschichte auch erzählt und wie wichtig dem Charaktere sind und der Aufbau und auch mal zurückzunehmen, um dann erstmal wieder wirklich Figuren einzusetzen und die, denen ihre Hintergrundgeschichte auszuerzählen, damit du wirklich auch was fühlst du, damit du mitfieberst, damit du eine Identität von denen hast, damit das Ganze auch wirklich irgendwie eine Bedeutung bekommt. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Wobei ich da auch Leute verstehen kann, denen das zu lang dauert. Ja, der Film hat ja quasi schon mal so einen richtigen Block mittendrin, wo es ja genau um das geht, was du eben beschrieben hast, ne, wo einzelne Figuren dann vorgestellt werden, die Geschichte von Locke weitererzählt wird und dann halt auch noch eine diese Freundschaft aufgebaut wird. Und dann kommen noch die Verstrickungen von außen dazu mit ehemaligen Gangbossen oder mit den aktuellen Clan-Chefs und so weiter. Und da kann ich auch verstehen, dass das vielleicht manchen noch einen Tick zu lang ist. Also, dass das da vielleicht so, weiß nicht, dass man auch so für 10 Minuten, glaube ich, sich so ein bisschen lost fühlt und nicht mehr ganz versteht,
ja, er hat
um was es geht.
Ein paar merkwürdige Pacing-Entscheidungen, finde ich. Ja. Also die so beim ersten Mal gucken, also völlig, völlig legitim, wie die Art und Weise, wie die Story erzählt wird, aber dass er so quasi kurz vor dem eigentlichen Ende dann auch nochmal so das Tempo rausnimmt und einen Zeitsprung macht, weiß ich nicht, ob das sein musste.
Aber auch das ist etwas, was ich schon ein paar Mal gesehen habe. Das hat Wu zum Beispiel mit Bullet in the Head auch gemacht.
Stimmt, ja.
Da ist der Film eigentlich vorbei und dann hast du noch mal diesen Zeitsprung und dann hast du noch mal so eine angeflanschte Action-Szene mit dran. So. Also ich finde das gerade in Bezug auf Hongkong-Kino ist es schon etwas, was für mich eher vertraut gewirkt hat. Dass da noch mal so
ja, also es war nur so dann so ungewohnt, dass er so, ah, jetzt wird noch das Tempo rausgenommen, weil man man bei so Filmen ja auch immer Angst hat ein bisschen, wenn man sich das erste Mal guckt, vielleicht ist das Pulver schon verschossen.
Ja.
Und dann denkt man so, oh nein, wenn, also gut, aber wenn das jetzt schon das ganz Finale war, dann gehe ich hier mit so einer Hochachtung für das ganze Set-Design und den Aufwand raus, aber so die Action-Gelüste sind noch nicht so ganz befriedigt. Aber das kriegt er ja Gott sei Dank mit dem Finale dann nochmal in den Griff. Und ich finde, das ist nur so eine educated guess von mir, aber ich finde, er kriegt es auch gut hin, diese ganzen Zensurbestimmungen von den chinesischen Behörden zu umgehen, indem er den Endkampf nämlich nicht eine Person gegen eine Person, sondern auf so ein Kollektiv umlegt. Also er schafft's gut, was ich auch realistisch finde und auch besser gelöst, das quasi auf so eine Gruppe von Leuten umzulenken und nicht, dass es so einen einzelnen Helden gibt, weil es auch zur ganzen Story irgendwie nicht passen würde, weil dann, glaube ich, auch so dieser, ja, der ganze Storybogen um Locke schon arg überdehnt werden würde. Also man muss schon ein paar Sachen, die auch obvious sind, sobald sie das erste Mal angedeutet werden, dass er dann in einer halben Stunde realisieren wird, was man als Zuschauer schon weiß. Man denkt so, ja, okay, klar, why not? Es ist ein Drama in the end. Aber es sind schon ein paar Sachen, wo man so denkt, okay, das habe ich in Varianten schon häufig gesehen, aber drauf geschissen, weil es halt in so ein Setting eingebaut wurde. Mir ist nämlich gerade noch eingefallen, diesen Hand-Rolled Cigarette, den wir vor Limbo in Sitges gesehen hatten, wo er auch derselbe Hauptdarsteller mitspielt, spielt auch in den Chungking Mansions.
Ja.
Und da gibt's ja auch diese eine Actionsequenz gegen Ende, da gibt's ja auch diesen relativ langen Longtake dann.
Stimmt.
Ja, und das, da prügeln sich auch, also das hatte man, glaube ich, nicht so ganz auf dem Schirm oder ich damals nicht, weil man da nicht sich mit Kulong City auseinandergesetzt hat, aber diese Chungking Mansions sind quasi ein Haus da an der Süd- oder Ost- oder West- oder Nordspitze, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls auch eins von diesen Gebäuden dort und es gibt, glaube ich, schon echt viele Filme, die da zumindest mal kurz rein dippen.
Ja, stimmt. Das Problem ist halt, den haben wir gesehen nach, also vor Limbo, ne? Und nach Limbo war halt eigentlich nur noch Limbo.
Ja, ich weiß. Also das war aber so traurig, wo der Regisseur ja da auf der Bühne stand und gemeint, hey, okay, so ein Film, wie wir ihn hier gedreht haben, das wird in Hongkong nie wieder entstehen, weil er da schon die Machtübernahme oder diese zunehmende Einflussnahme von China abzulesen war. Es war 2019? Ja, 2019 muss, oder 2020 muss es gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau. Und ja, danach kam noch Limbo, wo man dann dachte, okay, eben gerade hat er gesagt, puh, so Filme wird es aus Hongkong nicht mehr geben. Dann guckt man sowas wie Limbo und denkt so, also wenn es Zensurbehörden gibt, ich selber als Zensor würde, glaube ich, härter vorgehen und den Film nicht so viel durchgehen lassen. Also wo man so denkt, okay, was wurde denn hier, wenn überhaupt irgendwie weggeschnitten? Aber es war auch schon so ein bisschen ja, es war schon trist. Also so ein Gefühl hatte ich in Sitges nur auch, als wir diesen, da weiß ich auch nicht, ob du mit warst, wo wir diesen Film mit diesem Leichenwäscher gesehen haben, mit diesem Typen, der die Leichen obduziert aus Brasilien.
Die dann mit ihm reden?
Ja.
Ja, doch, den habe ich gesehen.
Ja, wo er dann auch der Regisseur später noch auf der Bühne fast geweint hat, wo er gemeint hat, ja, okay, das war's jetzt erstmal hier, wir haben dieses Arschloch jetzt, was hier die Macht übernommen hat. Und diese Amtszeit ist ja inzwischen auch schon wieder vorbei, aber wo man dann auch so sieht, okay, wo Leute sich ziemlich sicher sind, solche Filme wird es halt irgendwie nicht mehr geben in der Form.
Ja.
Und ich finde auch, dass ja jetzt so irgendwie Kritik an der Regierung oder sonst irgendwas, so an den Umständen, schwingt jetzt bei Void In auch nicht mit. Also es ist eher so was leicht Liebevolles. Wir wissen, diese Stadt ist irgendwie strange, aber das ist unser Zuhause. Es hat so was leicht Trotziges irgendwie. Und dadurch, ja, dass ja aus der Sicht von den Ganoven beziehungsweise von diesen Outsidern gezeigt wird, finde ich das auch völlig legitim, aber es hat schon so ein bisschen was Wehmütiges, wenn dann am Ende so eingeblendet wird, ja, es wurde dann und dann abgerissen oder auch diese drüber fliegenden Flugzeuge so einen Hauch von Fernweh mitbringen und nicht der absolute Horror sein sind.
Ja, obwohl, das ist halt Wong Kar-wai, ne? Also ich finde, das ist so ein Thema, was er von Wong Kar-wai mit übernommen hat. Hm. Und ja, ey, auf den ersten Blick ist das ein Klopperfilm oder so ein Klopperdrama von mir aus.
Hm.
Obwohl ich halt schon finde, wie auch bei Limbo, man kann da zwischen den Zeilen was lesen. Man kann da auch Kritik.
Ja, also bei Limbo musste man ja nicht mal zwischen den Zeilen, also da war ja die ganze Stadt ein einziges Drecksloch,
ja.
Während halt Void In schon eher so was Malerisches hat oder so. Also dieser Friseursalon von ihm, wie gut ist alles
ja, aussieht. Ja, 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 aber also nichtsdestotrotz sind das ja alles quasi Abgehängte, Ausgestoßene, irgendwie, die dürfen da für sich bleiben. Und der Rest der Gesellschaft interessiert sich nicht. Man sieht ja ganz, im ganzen Film sieht man ja nur zwei Bullen. So.
Ja, ja, aber es passiert auch immer nur so. Also es gibt mal einmal diesen Fall, wo der Typ diese Frau umbringt, wo du so mitkriegst, okay, hier gibt's auch Gewalt, die nicht ehrenwert ist. Also die nicht so Gangster
beklaut ja, ja.
den anderen Gangster oder es ist Drogenhandel, aber die normalen Leute werden nicht permanent mit Gewalt konfrontiert. Das fällt ja dann schnell wieder weg. Also so, dass das quasi für alle Lebenden da todesgefährlich ist, dass ist irgendwie schnell vergessen. Normale Menschen tauchen ja dann erst wieder im Finale auf, wenn Leute rumgeschubst werden müssen, die einfach nur irgendwelche Töpfe mit heißen Lebensmitteln tragen.
Aber das fand ich alles legitim so, weil es schreckt auch nicht davor zurück ja. zu sagen, ey, das ist jetzt nicht unbedingt der angenehmste ja. Ort der Welt, so, ne?
Ja. Ja, und diese eine Szene, wo es normale Menschen erwischt, das war schon ganz schön hardcore dann auch wieder, weil es auch relativ abrupt passiert ist und dann auch wieder sehr konsequent ausgespielt wird, also.
Ja, ich finde halt generell halt, dass es, also das ist ja, ich finde nicht, dass das beschönigt auch irgendwie wird, ne? Also, dass es ein ruppiger Ort ist, finde ich, wird schon ganz sehr klar. Aber was sie halt bestärkt, ist halt diese Gemeinschaft. Die sind, dass sie halt alles zusammen, an diesem Ort sind und den halt irgendwie lebenswert machen durch ihre gegenseitige Hilfe, so, ne? Wer hier halt unterkommt, der hilft sich quasi. Und das fand ich halt dann irgendwie ganz, ganz schön.
Egal, wo er herkommt, ne?
Vielleicht, genau, egal, wo du herkommst, so. Also, sobald du hier mit anpackst, bist du eingemeindet bist, dann stehen wir auch hinter dir und du hinter ja, uns so.
Ob jetzt wirklich also ein bisschen romantisch egal, ist vielleicht, wo du herkommst,
ja.
oder?
Ja.
Naja, aber. Ja, aber.
Wenn du aus dem Umkreis von 3 Kilometern kommst.
Es ist halt immer noch, also ich erwarte von sowas ja auch kein naturalistisches Drama. Also ich wäre abgefuckt, wenn der Film mehr Zwischentöne aufweisen würde.
Ja, es ist natürlich noch, es ist trotz allem romantisiert. Aber was ich halt, wie gesagt, vor allem ja. halt, ich fand das schon sehr nice und halt vor allem echt, ich fand halt wirklich, was auf der Action-Ebene angeht, halt diese Überhöhung, die hat mich halt überrascht, aber ich fand sie super erfrischend. Weil wir gerade, wir hatten so Sachen, ich hatte das halt, das wird auch so Bybust-mäßig so ein bisschen. Und davon hatten wir halt jetzt viel. Und ich fand diese Comic-Überhöhung, dass die Bosse quasi ein bisschen so Superkräfte haben und man so ein bisschen gucken muss, wie man die halt platt bekommt, dass es da vielleicht Gemeinschaftseffort braucht und dass da einen, der einen anderen einfach auch nicht durch die Wand haut, so, das hatte einfach nochmal einen anderen Impact, das mochte ich, das war ja, auch, erfrischend für den Film.
Gar nicht erklärt wird, dass man es genau. auch fast wieder, man hat es auch fast wieder vergessen gehabt, dass der eine nicht so easy zu besiegen ist irgendwie, also es wird erst gegen Ende so klar, ah, okay, der ist nicht, jetzt nicht einfach, der hat nicht einfach irgendwie eine Rüstung an oder sonst irgendwas, sondern er ist irgendwas.
Magic Power.
Genau, aber es wird eben ja. nicht aufgelöst. Es wird einfach, es ist auch wieder so hingenommen. Das mochte ich
halt. Ja, ja. Das ist geil. Also das finde ich gut. Jegliche Erklärungsversuche hätten es nur abgeschwächt oder so. Der ist einfach so, Punkt.
Und mit ein bisschen Glück kriegen wir noch zwei weitere, ne? Also Twilight of the Warriors, Dragon Throne und The Final Chapter sind schon bei Letterboxd irgendwie eingetragen.
Das wäre mega nice, ja.
Oder wie wir sie dann in Deutschland nennen, City of Darkness 1 bis 3.
Ja, was aber auch naheliegend ist, weil die Comicvorlage so heißt.
Ja, eben, ich finde City of Darkness auch einen besseren Titel. Ich verstehe nämlich gar nicht, was ein Twilight of the Warriors sein soll. Was ist das?
Das Zwielicht
der Kämpfer. Naja, die Warriors sind ja halt die Bosse. Und, ja, das klingt halt comichafter noch irgendwie, aber ich finde den Titel auch nicht so gelungen.
Ja, ja, nee, aber da finde ich City of Darkness, da kann ich mir mehr was drunter vorstellen. Obwohl ich jetzt auch nicht finde, dass es eine City of Darkness ist, aber es ist immerhin so ein markiger Titel.
Ja, aber City of Justice wäre schon vergeben, da hätte Ziel bestimmt was gesagt.
Ja, stimmt. City of God auch.
Gotham City! So, jetzt kommen wir mal zu ein paar anderen Streifen, die wir abseits der drei großen Titel irgendwie gesehen haben. Was hat euch denn so überrascht? Was war denn mal so eine kleine Überraschung für euch? Jeder einen.
Müsste ich einen nennen, den ich leider nicht ganz zu Ende gucken konnte. Aber trotzdem, den möchte ich ihn nennen, das war Steppenwolf.
Ah. Hm. Erklär mal kurz, worum es geht.
Geht um einen Mann, der in ein, also es ist also kasachisch Brachland, es geht um so Milizen, die da das Land so ein bisschen unterjochen, unter einem, sag ich mal, so einem Anführer. Und es kommt ein Mann, der, er war mal Cop, ist jetzt eher so, er wird gerufen, wenn man Leute foltern muss. Und er kommt halt an, um Leute zu brechen, so quasi. Und es, da passiert aber plötzlich dann so ein kleiner Putsch in dieser, in diesem Camp oder in dieser kleinen, nicht mehr Stadt kann man sich nennen. Und es wird viel geballert und es liegen irgendwie alle auf dem Boden, außer er und eine Frau. Und die Frau sucht ihren Sohn. Die rennt dann mit hier so einem, wie heißt denn, diesem Zauberwürfel rum, in dem sie irgendwie rumspielt und sucht scheinbar ihren verschollenen
Rubik's Magic.
Ja, genau, so ein Cube und spielt an dem rum und sucht ihren Sohn, der verschollen ist. Und die beiden geraten quasi aneinander und es stellt sich halt irgendwie dann raus, dass ihr Sohn entführt wurde oder wurde jemandem gebracht und dieser jemand ist dieser Milizenanführer und der Typ, dieser unser Foltertyp, sucht den nämlich auch, weil der hat seine ganze Familie gekillt. Und so nutzt quasi er diese Frau, um diesen Typ zu finden, gleichzeitig um ihren Sohn zu finden, aber eben eher so als Vorwand, es juckt ihn eigentlich wenig, er ist so ein sehr skrupulöser Typ halt. Und die beiden ziehen halt los, um in diesem Brachland irgendwie diesen Typ ausfindig zu machen. Und ja, er scheu nicht vor harten Mitteln zurück und müssen da einiges durchleben. Und hat mir gut gefallen. Echt schön, knackig, kernig, relativ brutal. Aber ich hatte mir tatsächlich unter der Beschreibung eigentlich so einen ziemlich bösen, harten Film vorgestellt, sehr, sehr trostlosen auch, der teilweise ist, aber irgendwie auch nicht, denn er ist trotz allem, trotz dieser Thematik und trotz auch der Härte, sehr snackable auch und sehr, also teilweise setzt dann einfach plötzlich mal so 80-Synthi-Score ein und der Typ setzt sich irgendwie eine Herzchensonnenbrille auf und ballert ein paar Leute ins Gesicht. So, der hat eine sehr komische Tonalität, die aber irgendwie cool passt. Also der ist gar nicht so dreckig düster, wie ich dachte, sondern teilweise wirklich irgendwie locker und sehr, sehr einfach zu gucken. Und ist eben nicht so ein Bastard, wie ich dachte. Aber es hat mir gefallen, diese Mischung. Und ich habe leider halt die letzten 17, 20 Minuten leider nicht sehen können, weil ich zum Interview musste dann raus. Aber den will ich auf jeden Fall noch mal zu Ende gucken. Ich hoffe, ich kann mir den noch mal irgendwie organisieren. Oder das Filmfest schon angefragt, ob sie dann noch mal irgendwie einen Screener schicken können oder so. Aber den möchte ich auf jeden Fall trotzdem schon mal empfehlen, weil bis dahin, wo ich ihn gesehen habe, war das echt ein gutes Ding.
Mhm. Ja, würde ich mich auch anschließen. Also ich kann auch die ganze negative Kritik verstehen. Und also dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber vor ungefähr 2 Jahren war ich mal ganz versessen drauf, dass wir über diesen The Assault reden. Aber dann war irgendwann auf Festival Scope der Dings abgelaufen, der Screener, weil ich finde, diese Adi Khan Yasanov-Filme sind immer der Wahnsinn. Also ich finde Steppenwolf ist schon einer seiner Schwächeren, aber bei The Assault dringen halt einfach Maskierte in eine Grundschule ein, erschießen eins der Kinder und sagen nichts. Und die Armee braucht 2 Tage, bis sie in dieses Dorf kommt. Und dann denkt sich der Mathelehrer, boah, die 2 Tage warten, das geht ja nicht. Ich nehme einfach mal den Dorfidioten, den komplett inkompetenten Chef von der Polizei hier und meine Ex-Frau und noch diesen Alkoholiker. Und dann versuchen wir mal gegen die Terroristen zu kämpfen. Und das ist super düster, super funny teilweise auch. Aber dadurch, dass es halt um Grundschulkinder geht, bleibt einem halt auch immer das Lachen im Halse stecken. Und die sind alle sehr Also sehr wie so räudige Coen-Filme, finde ich. Also auch so Steppenwolf finde ich auch am ehesten wie No Country for Old Men. Nur, dass dieses Country halt schon seit 30 Jahren irgendwie existiert. Also ich finde auch dieser Steppenwolf, der soll halt so hart wirken. Aber es gibt gar nichts mehr für ihn, für den, wo sich's auch, also selbst er ist schon richtig abgenutzt irgendwie und richtig ernüchtert und diese Gewalt macht halt weiter, weil das hat er so gelernt. Aber auch er zweifelt irgendwie an allem. Das hat mir gut gefallen. Also ich kann diese ganzen Adikan Yazanov-Filme sehr empfehlen.
Und ja, der andere klingt wie Bone Tomahawk ein bisschen.
Ja. Und dieser, am besten hat mir von ihm Dark Dark Man gefallen. Der spielt auch in so einer kasachischen Kleinstadt, wo ein Junge umgebracht wird. Und für den örtlichen Polizisten ist irgendwie klar, ja, das muss ja der Täter sein. Und dann kommt aber ein Journalist aus der großen Stadt und sagt so, ja, hä, nur weil die Person da in der Nähe von der Leiche war, kann es doch nicht automatisch der Täter sein. Ermittelt mal richtig. Und dann kriegt man so mit, puh, das ist jetzt das erste Mal für diesen Polizisten, dass er sich an Regeln halten muss. Und er weiß gar nicht so genau, was die Regeln sind. Er weiß gar nicht, was zu tun ist in einem Mordfall, wie man da ermittelt. Weil sonst hat er sich halt einfach jemanden gesucht, bei der irgendwie für ihn schuldig gewesen ist. Und das hat das halt so hingebogen. Und das ist dann auch so schwarzhumorig, weil er so brutal vorgeht und dann aber gleichzeitig so sich an Regeln halten muss, die Regeln aber nicht kennt. Das macht ihn wiederum wütend. Auch mega gewesen. Aber auch da verstehe ich, warum der sehr auf ja, Kritik gestoßen ist, weil es wird halt sehr unvermittelt dann einfach mal jemandem auf die Schnauze gehauen. Oder halt so Regeln so gebogen, dass man so denkt, was ist da überhaupt los? Bei Steppenwolf ist ja auch der Umgang mit der Frau ist ja unerträglich.
Ja, ja, klar. Ne? Also er haut sie die ganze Zeit, wenn sie nicht gehorcht. Und die Frau hat halt ein Defizit. So. Also die kann halt einfach nicht anders agieren. Und er verprügelt sie dafür teilweise. Also der ist schon derbe. Aber diese Tonalität dabei, die er trotzdem an den Tag legt, fast so Roadmovie-mäßig, das ja, hat so einen weirden Clash also, irgendwie.
Also ich finde das schwer zu verteidigen generell,
ja, auf jeden Fall.
Aber ich finde in diesem Filmkontext hat es auch für mich gut funktioniert, dass sie quasi die einzige Sprache, die er kennt, ist halt was ist das Wort, ist Gewalt und die richtet sich dann auch nicht immer gegen die, die es verdient haben, sondern auch gegen diese Frau. Aber ich finde so, das ist einer der Regisseure, wenn er aus einem anderen Land kommen würde, würden die Leute ihn über alle Maßen hypen, aber so schafft er es nicht mehr mit den Filmen irgendwo aufzutauchen. Kasachstan ist halt jetzt nicht irgendwie das Land, wo man sich geile Genrefilme von erwartet, aber ich finde die letzten drei Sachen, die ich von ihm gesehen habe, die auch in den letzten 5 Jahren sind, an alle mega. Und halt auch so dieses, such mal nach Dark Man und dann
also,
kannst du auch über Steppenwolf. Ja, und der andere ist Salt. Da sieht das Poster ein bisschen kacke aus, aber der war funny. Aber auch auf so eine ganz schlimme Art und Weise.
Aber Salt,
ja.
Das ist die Frau, die im roten
und dieser Yellow Cat war auch super. Wo Leute in den Bergen von Kasachstan ein Kino bauen wollen, weil sie Alain Delon so gern mögen, aber die örtliche Mafia möchte nicht, dass sie da ein Kino bauen. Und auch so eine Mischung halt aus diesem Kinolieben und diesem harten Action-Zeug mit so Mafia. Also echt.
Ist jetzt alles mal auf der Watchlist.
Ja, der hätte jedenfalls immer so einen Softspot bei mir. Deswegen war ich sehr froh, diesen Steppenwolf auch gucken zu können. So, was hat mich denn aber? Ja, puh. Jetzt hat mir Hacker schon den einen Film weggeschnappt, den ich auch eigentlich erwähnen wollte. Dann erwähne ich noch mal, ich fand diesen Escape from the 21st Century geil.
Auf den bin ich auch gespannt,
den habe ich nicht geschafft.
Der ist sehr unbekümmert. Ja. Also da merkt man so, okay, das ist allen völlig egal, ob irgendjemand da noch mitkommt oder ob eine Idee weniger pro Minute oder ein Stilwechsel oder eine visuelle Spielerei pro Minute weniger nicht mehr gewesen wäre. Aber ich mag das irgendwie, wenn so ein Film so voll auf die 12 geht und auch, ich finde, bewusst drauf scheißt, ob Leute überhaupt noch mitkommen können. Also das in den letzten Jahren ist mir das nur bei diesem Detective versus Sleuth passiert, dass ich so dachte, okay, ich alle 5 Minuten, ich weiß es nicht mehr, worum es geht. Ich glaube, ich habe es gerade wieder verstanden, ich verstehe es jetzt schon wieder nicht mehr. Aber auf so eine geile Art und Weise, so als ob einem so diese Karotte vor der Nase und man rennt so hinterher und denkt immer so, man erreicht sie gleich, man denkt so, ah ja, gleich verstehe ich bestimmt wieder, worum es geht, aber dann kommt wieder was Neues, wo man so denkt, okay, shit, ich check's nicht, aber es macht super viel Spaß. Also der hat mir echt gut gefallen. Zu Hause wäre mir das vielleicht ein bisschen zu nervig gewesen, dass ich vielleicht in 2 Sessions geguckt hätte, aber im Kino war das ein großer Spaß.
Was hatte ich denn für eine Überraschung?
Schon, hast dich eine gute Bredouille gebracht.
Ja, weil ich weiß gar nicht, ob ich was zu diesen Juryfilmen schon sagen sollte, die ich gesehen habe.
Also, ach so, welche sind das andere oder hä?
Nee, also ich meine, das Ding ist ja, ich bin ja in dem Jurypreis,
ja.
Dem diesjährigen, sitze ich ja in der Jury, ja, mit drin. Oh ja. Und wenn ja. Ich jetzt was zu irgendeinem Film sage, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht kontraproduktiv ist für eben die Juryarbeit, die ich noch vor mir habe, weil das Gespräch.
Wann ist die? Ach so, stimmt, Fantasy Filmfest läuft ja noch.
Genau, das Gespräch findet zwischen Raum und nächste Zeit. Woche erst statt. Und ich bin, ja, ja. Ich bin wirklich gespannt, was die Leute so sagen. Also beziehungsweise welcher Film sich da bei den Leuten als Favorit festgesetzt hat. Was ich.
Ja, ist dieser Plastic Guns dabei?
Ja, der ist dabei.
Ah ja, okay.
Ja. Hat mir Plastic Guns. Ja,
das würde mich, den habe ich nämlich nicht sehen
können. Den habe ich leider auch verpasst.
Plastic Guns hat mir gefallen. Im Vergleich zu dem Vorgängerfilm Bloody Oranges ist er ein bisschen harmloser, ist ein bisschen zahmer. Mhm. Und ja, übt sich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr in, sag ich mal, so ein bisschen Comedy-Style, wenn dann irgendwie so ein Typ angekündigt wird als der absolute Oberboss, ja, und keine Ahnung, wird eingeleitet irgendwie als der größte Held. Und dann taucht er halt auf und dann denkst du so, ja, okay, da machen sie sich jetzt einen Witz draus, dass der Typ eigentlich eher aussieht wie jeder zweite andere Typ so. Aber das spielt dann letztendlich auch gar keine Rolle. Das war dann halt wieder überraschend so. Es geht halt hier um die Jagd nach einem Geflohenen, der seine Familie umgebracht hat und seitdem auch nie gefasst worden ist, glaube ich. In Frankreich kennt die Story wohl jeder. Und das verpackt er halt mit mehreren Menschen, die halt nach dem Typen suchen oder halt auch mit diesem Typ verwechselt werden. Und das hat schon ein paar schöne, absurde Situationen zur Folge. Aber am Ende hört er halt einfach auf.
Ja, okay.
Aber war er wieder auch so derbe vom Humor?
Ja, ich fand Bloody Oranges ein Tick derbe.
Ja, okay.
Ja, also auch allgemein gesehen fand ich ihn einfach ein Tick böser. Nichtsdestotrotz hat der Film schon wieder seine fiesen Spitzen. Eine Überraschung für mich war tatsächlich der neue Fabrice de Welz. Denn er hat mir.
Ja, über den können wir mal, ja.
Da muss ich sagen, der hat mir einfach deutlich besser gefallen, als ich erwartet oder befürchtet habe. Und war am Ende doch sehr angetan von diesem Film. Und ja, keine wirkliche Überraschung, aber doch noch mal erstaunlich fand ich Skunk. Skunk hat mich schon angefasst. Also Skunk hat schon eine Menge mit mir gemacht. Beziehungsweise, ich konnte zwar sehen, dass hier auch schon vieles, sag ich mal, beabsichtigt ist. Also die Reaktion, die ich verspürt habe, da war die Aktion dafür relativ offensichtlich manchmal, wenn ihr versteht, was ich meine. Also hat man schon gemerkt, okay, da haut er jetzt raus, weil er jetzt weiß, damit kriegt er halt auch sein Publikum oder damit kriegt er halt wirklich Leute, weiß ich nicht, verstört oder irritiert oder desillusioniert. Und trotzdem muss ich sagen, hat mich der Film hier und da dann noch echt böse erwischt. So. Also da waren Szenen dabei, wo ich dachte, oh meine Fresse. Ja. Bitte nicht.
Ja, ebenso. Also Skunk würde ich auch. Also es ist halt schwierig, dazu sagen, es ist eine Empfehlung.
Ja,
aber
ja genau. Das ist halt wieder so einer dieser Filme, da kannst du keine wirkliche Empfehlung für aussprechen. Aber wenn du schon viel gesehen hast und jetzt halt bereit bist, dass nicht nur grafische Gewalt irgendwie dich, sag ich mal, irgendwo fertig macht, dann ist Skunk schon eine gute Anlaufadresse.
Ist der neue Film von Coué Mortier,
Extrama
gemacht hat, was viele von euch vielleicht kennen könnten. Und es geht um einen Jungen, der eben eine schlimmes Elternhaus hat und Schlimmes untertrieben. Also das war mir fast schon zu drüber hart. Also beziehungsweise abgefuckt. Das war so Bilderbuch abgefuckt. Und der dadurch eben so verstört wird, dass er später in eine der aus seinem Elternhaus rausgeholt wird und in ein Heim gebracht wird für eben Jugendliche mit Traumata und so weiter, wo er betreutes Wohnen, aber eben immer wieder zurückstößt auf seine alte Vergangenheit und sich dann eben schlimme Dinge entwickeln, so mal kurz zusammenzufassen. Und ja, ey, ich fand ihn auch echt derbe, ist echt an die Nieren gegangen. Die Darstellung von dem Jungen eben, von, wie hieß er?
Liam.
Liam, genau. Den fand ich mega, hat er super gemacht. Fand ich
ja, richtig, der richtig junge stark. Mann war echt klasse, ey. Der hat wirklich der gut war, gespielt.
Der war richtig, richtig stark. Habe ich ihm voll abgekauft, die ganze Geschichte. Und alles eben in dieser Einrichtung fand ich mega. Die Flashbacks, die es gab, die wenigen Flashbacks, muss man sagen, in die Vergangenheit, ja, die sind hart, aber ja, wie gesagt, da hat der Film mich so ganz leicht hier und da verloren, weil ich eben wie dieses Elternhaus gezeichnet ist, die Figuren der Eltern, mir war das schon fast zu Comic Relief flotter so, also so richtig, so alle Checklisten irgendwie drin. Ja, es ist immer noch hart, gar keine Frage, aber ich fand es schon fast ein Ticken zu absurd, abscheulich, zu plakativ, absolutes letztes ja. Ghetto so irgendwo. Also ja. Ne, ein Ticken so. Also es hat den Film für mich nicht ruiniert, aber es hätte ein klein bisschen weniger, hätte es auch irgendwie getan von dieser Zeichnung dieser Elternfiguren. Aber letzten Endes trotzdem auf jeden Fall ein starker Film, aber ein Film, den man natürlich einfach auch, den guckt man jetzt nicht gerne direkt nochmal.
Nee. Und Also ich gebe dir recht, das ist schon manchmal echt ein bisschen drüber oder ich kann verstehen, warum man da sich so parodistisch vielleicht auch irgendwo wiederfindet. Aber ich muss sagen, ja, nee, mir hat das immer noch genug realistischen Anstrich gehabt, um zu akzeptieren, dass es solche Menschen auch gibt und solche Vorfälle
ja,
existieren.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja,
ich glaube, man ist halt eher durch so RTL 2 schon so sehr irgendwie in Gänsefüßchen geschult, dass man so Leute schon so oft gesehen hat, dass man sie fast schon so als Persiflage von sich selbst wahrnimmt. Aber ich glaube auch, dass das leider doch recht realistisch war, aber ich gehe auch voll mit, dass er ja auch wissen muss, wie krass er hier gerade irgendwas inszeniert und dass sowas auch schnell zum Selbstzweck werden kann und dass er da die Balance nicht immer so gut halten kann, wie bei X-Drummer, finde ich bei Skunk auch. Gerade weil er bei Skunk auch nur Verständnis für das Kind oder so aufbringt. Also bei X-Drummer war ja dann irgendwie Verständnis selbst für die kaputteste Figur dann irgendwie noch da, was irgendwie für mich X-Drummer dann auch so erstaunlich hard-hitting macht, während Skunk halt eher so ein Ekel ist, wo man so denkt, oh nein, der arme Junge. Aber eigentlich alle anderen haben schon mehr oder weniger ihr Schicksal verdient, weil sie irgendwie schon so als fertige Produkte gezeigt werden. Wenn X-Drummer es durch einen guten Kniff, finde ich, schafft, dann noch zu erklären, warum Leute zu dem werden, was sie sind.
Ja, der Fokus ist halt, klar, der Fokus ist halt auf Liam, ne? Ich habe dann irgendwann
gesagt. Ja, das ist halt ein Jugenddrama eher und kein Gesellschaftsporträt. Also X-Drummer ist ja irgendwie dann schon so ein Gesellschaftsporträt von so einer ganzen Schicht.
Ja, und ich habe mich auch wiedergefunden bei Skunk, wo ich mich gefragt habe, ja, was ist denn eigentlich mit den anderen Kindern? Also da hocken ja noch ein paar andere Jungs und die haben wahrscheinlich auch ähnlich schlimme Hintergründe so, ja, oder auch keine geilen Hintergründe oder so. Deswegen sind die ja nicht die sind ja nicht umsonst da. Und man hat hier und da schon das Gefühl, dass sich alles in dieser Anstalt fast nur um Liam dreht. Was ich jetzt nicht wirklich unterschreiben möchte, weil man diese Erzieher dann teilweise ja auch hört, wie sie über andere Leute reden oder über andere Jungs reden so. Aber ich kann auch verstehen, wenn man hier irgendwie sagt, ja, aber wieso drehen die sich oder wieso kümmern die sich alle nur um den einen Jungen so? Da sind ja noch eine Menge andere Jungen. Aber den Kritikpunkt, den kann ich auch nachvollziehen. Ich sitze dann doch da und bin aber trotzdem verstört. Ich bin fertig. Ich habe geheult. Also das war wirklich, da war alles dabei bei dem Film. Und das finde ich nach so einem Film wie X-Drummer, den ich halt wirklich echt richtig, richtig gut finde, finde ich das schon noch ein Achtungserfolg mit Skunk.
Ja, ist halt so, also auch wieder ein bisschen Grundsatzdiskussion, was so ein Film beim Fantasy Filmfest zu suchen hat, bloß weil irgendjemand Splatterfilme guckt und es Gewalt zu sehen gibt. Also ich finde es generell, bin ich für jede Möglichkeit dankbar, so einen Film überhaupt im Kino sehen zu können. Aber diese Einordnung oder diese Kuratierung, die dieses Jahr ja wieder ein bisschen wankelmütig war.
Ja, aber das kann ich bei sowas wie Skunk, wo X-Drummer auch gelaufen ist, kann ich das ein bisschen mehr nachvollziehen. Ich habe mich bei Handling the Undead gefragt, warum ich mir jetzt hier den Film hier.
Ja gut, das ist die größte Mogelpackung eigentlich, weil der ja auch nicht gut ist.
Nee.
Oder jedenfalls in meiner Wahrnehmung.
Also. Aber ich meine, das ist ein Film, wie hieß damals der Film, wo sie alle in diesem Bohrkopf drin sind?
Der hieß auch so ähnlich.
Ja.
The
Centipede, Centerpillar, irgendwie sowas, Caterpillar.
Caterpillar oder so,
ja.
Ja, irgend sowas, ja.
Ja, das war auch so ein Film, wo ich mich gefragt habe, ja, aber wenn der jetzt im ZDF laufen würde, würde ich sagen, Respekt ZDF. Ja, wenn der jetzt hier beim Fantasy Filmfest läuft, denke ich mir, aber der könnte ja eigentlich im ZDF laufen. So. Und ich fand halt zum Beispiel auch sowas wie Handling the Undead. Das ist ein Film, ja, den würde ich jetzt auf einem, im Spätprogramm der ARD oder vom ZDF oder Dreisat oder Arte oder sonst irgendwas, da würde ich sagen, oh cool, guck mal, das ist ja mal was.
Chris ist rausgegangen.
Ja, ich weiß. Ich saß in der gleichen Vorstellung.
Ja, solche Ausfälle gab es und gibt's immer. Ich muss aber sagen, insgesamt fand ich, dass das Line-Up war eins der stärksten seit Jahren. Insgesamt.
Ja, du, das will ich auch gar nicht sagen. Ich sag nur, es gibt immer diese ein oder zwei Filme, wo du dich fragst, warum läuft der jetzt hier?
Warum sehe ich das gerade? Ja, absolut, bin ich voll dabei.
Und da bin ich halt bei Handling the Undead, den würde ich dann noch ein bisschen mehr in Frage stellen als einen Skunk.
Ich auch.
Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja, ich bin auch sowas wie The Wasp oder so. Also das kann man zeigen, aber dann kannst du alles zeigen. Also dann kannst du jeden Thriller nehmen
und
einfach ins Programm reinpacken.
Ja, aber also du hast ja eben noch immer
müßig über die Grenzen oder so, auch sowas wie Wake Up, wo ich auch denke, ich verstehe schon, warum das beim Fantasy Filmfest läuft, aber ey.
Ja.
Da muss wieder ganz schön im Programmtext dazu was hingelogen werden, weil.
Hast du denn?
Ja, also ich
hast aber du hast ja, aber du hast ja eben jetzt noch mal hier Maldoror erwähnt, den neuen Fabrice Duvels.
Ja, genau.
Da können wir ja kurz drüber sprechen, weil den fand ich auch richtig stark. Da wird der echte tragische Kriminalfall von Marc Dutroux aufgearbeitet, der belgische Kinderschänder aus den 90ern. Und das ist irgendwie krass. Ich habe den Namen immer irgendwie im Kopf, weil ich weiß das damals noch, da war ich gerade mal 11 oder so, aber das hat ja selbst in Deutschland damals solche Wellen geschlagen, weil das so furchtbar war. Und das weiß ich bis heute noch irgendwie, wie selbst meine Eltern darüber gesprochen haben. Und deswegen war ich da echt mal gespannt. Hinweis an der Stelle, wir konnten auch mit Fabrice Duvels ein Interview führen. Mit dem guten Mann konnten wir sprechen. Das war richtig, richtig gut. Das ist ein mir wurde im Vorfeld gesagt vom ÖF, ja, der ist ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen müsst da gucken, ne, weiß ich nicht. Das überhaupt nicht, der sympathischste Typ, glaube ich, den ich je gesehen habe, außer vielleicht noch John Evrenol auf dem Filmfest. War ein sehr gutes Gespräch mit ihm, war sehr spannend auch, weil er auch erzählt hat, dass er sich da sehr aus dem Fenster gelehnt hat, teilweise mit dem Film. Er ist natürlich völlig faktenbasiert. Bis auf ein, zwei Kleinigkeiten, wo er sich quasi gewagt hat, das ganze Ding festzumachen, was vielleicht im echten Leben aber nicht aufgeklärt wurde. Und er meint, dafür wird er in Belgien wahrscheinlich auf die Fresse kriegen, ist mir aber egal. Und es wird noch zwei weitere Filme geben, es wird nämlich eine Reihe quasi. Aber das werdet ihr alles nämlich auch hören, denn das Interview werdet ihr in den kommenden Tagen demnächst. Konnten wir drei Interviews führen auf dem Filmfest mit Fabrice Duvels, mit Jean Evrenol zu seinem Film Sayara, das ist der gute Mann, der Baskin gemacht hat. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle oder die meisten. Und mit Federico Zampagnone, der The Well gemacht hat. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Und die drei Interviews werdet ihr bei uns in den kommenden Tagen auch als Bonus-Specials hören. Unbedingt hereinhören, gerade das mit Fabrice Duvels war wirklich sehr, 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 sehr cool. Und ich fand den Film wirklich super gut. Auch hier darstellerisch Hammer. Ganze Atmo.
Ja, den Darsteller fand ich auch mega.
Ganze Atmo und die ganze Aufarbeitung und auch wieder so ein Ding. Ich fand, er war sehr pietätvoll. Er ist nicht exploitativ, was bei dem Thema halt, finde ich, auch wichtig ist bei so einem True-Crime-Thema. Aber gleichzeitig trotzdem unterhaltsam. Also es ist wirklich einfach ein Spielfilm, der dich unterhält. Obwohl es halt so auf so einem drastischen Fall basiert und der halt schwere Themen anspricht. Und ich fand ihn zermürbend und unterhaltsam zugleich und trotzdem irgendwie schlachtet er das halt nicht aus. Und das fand ich eine super Mischung, die ihm echt gefallen hat.
Und ich finde auch, der hat ein gutes Pacing. Er ist ja der längste Film vom Festival mit 155 Minuten, aber es war nie, dass ich so gedacht habe, okay, jetzt könnte man irgendwie Tempo aufkommen.
Fand ich auch,
Es sind auch so diese Hochzeit von ihm, die so relativ lange ausgespielt ist. Also musste ich ja fast schon an The Deer Hunter denken, wo diese Hochzeit auch so unglaublich lang geht. Wo ich hier aber auch so dachte, ja, es ist so dieses wahrscheinlich so der letzte heile Moment, den er dann noch hat. Und dann wird ja selbst diese Hochzeit dann noch so unterbrochen. Also ich finde, da hat Duvels wieder ein gutes Gespür dafür, so heile Welt aufzubauen, die aber trotzdem trist wirkt. Also es ist trotzdem, sein Leben will man keine Sekunde haben. Also es ist nicht geil irgendwie, aber er hat halt so, es läuft okay für ihn und dann bricht alles so ein und auch wie verbissen er halt einfach ist und wie ungestüm teilweise, wie er auch selber Fehler macht, wie andere Fehler machen, also wie er an seinen eigenen Fehlern verzweifelt und an den Fehlern anderer. Es war schon echt sehr zermürbend anzugucken, ohne dass es jemals so zu langwierig wurde. Also das hat mich auch beeindruckt.
Total. Und das, und die meisten, also die groben Fehler, die sind halt wirklich so passiert, ne? Die basieren halt auf Fakten.
Ja, ja.
Das ist so krass teilweise. Ja. Und das war so geil. Im Interview meinte er auch so, ja, das Label wollte wohl auch, also der Verleih wollte wohl auch kürzen und er hat irgendwie für jede Szene gekämpft, dass sie drin bleibt. Und nur bei dieser Hochzeit dachte ich mir irgendwann, ja, hättest du vielleicht auch 3 Minuten kürzen können. Aber trotzdem, wie du schon sagst, trotzdem denkst du über den ganzen Film nicht irgendwie, boah, es ist jetzt gerade zu lang. Das ist schon gut, ja.
Ja, und auch diese Hochzeit oder auch dieses, wie die Frau dann rausfadet, wo man halt so merkt, okay, er hat irgendwie einen ganz anderen Fokus. Er denkt halt, er müsste eine Beziehung führen, er denkt halt, er müsste verheiratet sein, so ein Leben führen, wie einem halt die Leute sagen, wie man das zu führen hat, während er halt immer mehr sich in diesen Fall reingroovt, ohne dass es zu so Klischeebildern kommt, wie dass er wieder vor so einer Wand steht mit 1000 Bildern, wo so Fäden hin und her gespannt sind. Also es vermeidet
ja, auch. Ja, später in seinem Haus hat er schon einiges an Zeitungsartikeln und so, aber es ist nicht
ja,
so
genau,
ganz so
aber
krass.
So ist vom, ja. Es vermeidet sehr, sehr lange diese geplagter, getriebener Ermittler-Klischees.
Und hat auch nicht so eine PowerPoint-Präsentation wie Sleep.
Ja, stimmt. Über Sleep können wir auch noch mal ganz kurz. Ja, so, hast du ihn gesehen, André? Nee, wenn André ihn nicht geguckt hat.
Nee, dann ich habe ihn leider nicht gesehen.
Ja, okay. Dann, ja, also kann man machen. Ist halt einer der wenigen Horrorfilme ohne irgendwelche Layer oder sonst irgendwas, was für und gegen ihn spricht. Aber ja, da gibt's jedenfalls gegen Ende eine PowerPoint-Präsentation, wo erklärt wird, was hier los ist. Und das ist keine Metapher. So, kommen wir noch
was,
zu
was
einem.
Was auch geil war, nee, kurze Anekdote noch, was auch geil war.
Ja.
Während dem Interview mit Fabrice Duvels kam ein Hörer von uns an und wollte ein Foto mit ihm.
Ja.
Und kommt Platz so rein und meint so, ja, hier, ich wollte ein Foto mit dir und drückt mir sein Handy in die Hand, damit ich ein Foto von den beiden mache.
Nice.
Wenn du es hörst, alles gut, kein Problem, ist ja gar kein Ding. Ich hätte es lustiger gefunden allerdings, wenn er ein Foto mit mir wollte und Fabrice Duvels hätte das machen müssen. Das hätte ich
gefeiert. Ja, das wäre ganz funny gewesen.
Ja, ja, aber das war zwar ganz gut. Aber ey, wenn du das hörst, hier, alles easy. War gerne gemacht.
Aber trotzdem, das nächste Mal vielleicht einmal kurz checken, ob es nicht vielleicht eine andere Situation ist als ein normales Gespräch. Nur als Hinweis. Ah.
Kann man ja nicht ahnen.
Ja, ich finde, Fabrice Duvels sieht auch relativ prototypisch für Fantasy-Filmfest-Publikum aus. Also man kann nicht mal das wissen, dass du mit irgendeinem Regisseur von irgendeinem Film geredet hast.
Er ist auch ein krasser Nerd. Also der hat auch sich selber dann, der wollte, das hat er sich nochmal angeguckt, ich weiß gar nicht. Außer Mermaid Legend hat sich reingezogen, Substance hat er sich reingezogen. Also der, ja, guter Typ auf jeden Fall, ja.
Nice. Dann komme ich noch kurz zu, ich habe beide Filme nicht gesehen, aber ich finde es irgendwie ganz kurios, dass sowohl bei Dark Match als auch bei Scared Shitless Stephen Ock, der Trevor aus GTA 5, die Hauptrolle spielt. Ist mir irgendwie erst im Nachhinein aufgefallen, weil ich den irgendwie nicht so auf dem Schirm habe. Also gut, er hat aber jetzt nicht in irgendwelchen Sachen mitgespielt, die man unbedingt gesehen haben müsste, aber halt macht sau viel irgendwie. Ja, Punkt, das war es schon.
Habt ihr Azrael geguckt?
Nein, denn auf den möchte ich. Und da haben mir leider Bela B. und Armin von Comic Cave haben mir da leider echt eine Menge erzählt. Deswegen möchte ich eigentlich nicht so viel mehr über diesen Film wissen.
Hast du ihn gesehen, Tino?
Nee, aber ich bin auch, also ich meine, er hat ja dieses eine Gimmick, da habe ich keinen Bock drauf.
Das war ja unser Film, also Azrael haben wir ja präsentiert mit Devils and Demons. Den haben wir ja vorgestellt. War auch ganz nice in Hamburg auf jeden Fall. War ganz gut besucht noch, obwohl das ja die Spätvorstellung war mit 11:15. Ich fand den überraschend solide. Also es ist jetzt nichts, reißt keine Bäume aus so, aber ich fand den echt solide. Und ja, das Gimmick ist irgendwo ein Gimmick, es wird aber zumindest erklärt. Und ich fand ihn dafür, dass er das eben nicht eben mit sich bringt, spielt er sich eigentlich ganz gut aus. Nur die Darstellung der, ich sag mal, es gibt so Monster-Zombie-artige Wesen, Die Darstellung fand ich lame, die war irgendwie sehr uninspiriert. Aber der dauert halt auch nur 89 Minuten und ist halt wirklich einfach, wir haben ja im Film vielleicht gesagt, so, wir sind ein Horrorfilm-Podcast, wir wollen einen Horrorfilm und das ist es halt. Es ist einfach ein Horrorfilm, 89 Minuten, ganz schnöde. Du kannst das Ende so ein bisschen vorausahnen auch schon. Es ist dann auch genauso, wie du es dir denkst. Samuel Weaving macht super, aber den kann man sich richtig gut mal reinziehen. Also das ist einfach ein ganz kurzes, knackiges Ding. Hat ein paar Härten, splattert ein bisschen, völlig okay.
Okay. Ja, vielleicht irgendwie, vielleicht ein Sieges oder so, aber ich dachte so, okay, das ist einer dieser Filme, wenn das der dritte am Tag ist, es wird mir die Laune verderben, wenn ich den gucke. Also nicht, weil er so runterziehend ist, sondern einfach, weil ich so denke, ja, oh, ich kann dieses Pacing, was sich wieder aus diesem Gimmick ergibt, nicht ertragen.
Ah, der hat kein langsames Pacing dadurch, überhaupt nicht.
Ja, oder irgend so Sachen,
der wo ich so denke, ey,
wenn halt das jetzt nicht wäre, wäre der Film nach 5 Minuten schon wieder vorbei. Also da bin ich immer ein bisschen.
Das schon eher.
Na.
Hast du Strange Darling gesehen, Tino?
Wen? Stalin?
Strange Darling.
Ach, Strange Darling.
Nee, Stalin.
Hey, Stalin. Vielleicht auch Stalin.
Nee, aber da habe ich mir schon Tickets für Sieges geholt. Aber der kam. Ach, da haben wir das Spoil Kills World Screening parallel gehabt. Den konnte ich nicht gucken aus
Da möchte ich jetzt einen Wetttop aufmachen. Ich wette, da wirst du genervt sein, wenn du den siehst. Da freue ich mich schon.
Da bin ich das auch.
Den wirst du hassen. Ich glaube,
also ich will möglichst unvoreingenommen rangehen, aber also so viele Red Flags schon drumrum.
Weil der gespannt. Ist eigentlich auch eine Art Gimmick-Film. Und wenn dir das erstmal auffällt, glaube ich, wird der dich nerven. Ja. Ich fand den solide, aber ich konnte die Vorschusslorbeeren, die der bekommt, der war ja in Hamburg auch ausverkauft, womit ja selbst das Filmfest selber nicht gerechnet hat. Die Vorschusslorbeeren kann ich da wirklich nicht nachvollziehen. Das ist, also dafür war der mir echt zu gewollt.
Also hat er immer noch diese 3,7 auf Letterboxd. Der ist beim besten Horrorfilm des Jahres immer noch.
Der dabei. Ist mir wirklich zu gewollt gewesen. Aber dann sprechen wir darüber jetzt nicht, aber da müssen wir aufs Mal zurückkommen, wenn du den gesehen 3,6. Hast. Ich glaube, der wird dich nerven.
Ich glaube auch, wir berichten. Also ich berichte. Ja, welcher mich aber nicht genervt hat, den habe ich aber auch schon vor 1000 Jahren gefühlt gesehen, war Humanist Vampire Seeking Consent in Suicidal Person.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Der ist halt zuckersüß und cute. Also der ist.
Das haben alle gesagt, ja.
Der ist toll. Also ich kann auch verstehen, wenn man davon abgefuckt wird, weil der halt auch sehr. So, also er ist nicht irgendwie wie A Girl Walks Home Alone in the Dark.
Ja, zu Home Alone at Night. Cool.
Mhm. Bitte?
Das freut mich, dass der nicht so ist.
Du meinst A Girl Walks Home Alone at Night, oder?
Ja, der ist doch mega. Was habe ich gesagt, A Vampire?
Ja, du hast gesagt, A Girl Walks Home Alone in the Night.
Ja, okay.
Close
enough. Ja, der ist aber auch so langsam und auch so ein bisschen dieses. Natürlich gibt's Plattenspieler, natürlich sind alle ganz schwermütig, natürlich sind alle ganz feinfühlig und so. Also auch da kann man, glaube ich, einen guten Hass auf beide entwickeln. Aber wenn man sich da so reingeben kann, es ist halt so ein bisschen dieses Problem, was ich oft auch bei Jim Jarmusch-Filmen habe, wo ich so denke, Alter, was sind das für unerträgliche Figuren? Aber hier funktioniert's gut, gerade weil sie ja auch quasi, sie ist halt Vampirin und will aber niemanden verletzen, will kein Blut trinken. Deswegen sucht sie jemanden, der Selbstmord begehen will und auch Konsens gibt, dass sie das Blut trinken kann. Und die beiden verlieben sich dann halt ineinander.
Auf Deutsch heißt der Film übrigens, oder wird der Film übrigens, feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer heißen.
Oh nein.
Das stimmt nicht. Stimmt das?
So ist der Screener betitelt.
Alter, nein. Ich hoffe, das ist nur nein.
Aber wieso? Das ist doch eine sehr halbwegs
akkurate. Nein, das ist wie Fünf-Zimmer-Küche sagt von Rocky Dunes the Shadows.
Ja, das wollte ich auch gerade Titel sagen. Also eigentlich ist der Titel gut, aber es nervt auch, ja.
Also, was spricht denn jetzt gegen den Titel?
Dass keiner sich ein Ticket dafür kaufen wird, weil niemand irgendwo hingeht.
Aber für Humanist Ticket. Vampire, bla bla bla.
Ja, es ist halt englisch,
glaub, cool. Aber ich glaube, da findest du. Also ich weiß nicht. Es klingt halt wirklich wie nach ZDF oder so. Ich weiß nicht. Nee.
Ja.
Das ja, was sollen sie denn sonst machen? Den langen Titel lassen?
Ich bin nicht der Marketing-Hans von dem Verleih, aber das mag ich nicht. Da bin ich kein Fan. Sag ich auch, das wird untergehen. Das wird nicht ankommen.
Niemand der Film wird so oder so untergehen.
So einen langen Satz. Wie hieß dieser andere? Mein Bruder Robert ist ein Idiot.
Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot.
Ja, ja genau. Ja, auch. Ich hätte gern ein Ticket für mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot.
Also, das sagt ja keiner mehr.
Ich hätte gern ein Ticket für uns ist es egal, ob wir als Barbaren in die Geschichte eingehen.
Ja, gibt schon so ein paar. Guten Tag, ich hätte gern einmal die CD. Es ist alles egal, solange die Nutella nicht nach Scheiße schmeckt. Ja. Ja, jedenfalls deutsche Titel, also englische lange Titel auf Deutsch übersetzen, weiß nicht. Aber das, also kommt er dann ins Kino oder ist einfach nur ein Screener?
Ich glaube, der könnte auch ins Kino kommen.
Cool.
Aber hier, hat jemand von euch den A Place Called Silence gesehen?
Nee,
Habe ich auch leider nicht geschafft.
Der soll aber ganz okay gewesen sein, ne?
Der interessiert mich noch. Den möchte ich.
Ach, hast du auch nicht gesehen, okay.
Nee, ich habe auch nicht
gesehen. Ja, aber da habe ich auch die ganze Bandbreite gehört. Von sieht wunderschön aus bis sieht wie aus dem Arsch gezogen aus. Was mich ja dann immer am meisten interessiert, wie unterschiedlich so Ansichten sein können über Look von einem Film. Wenn ich nicht noch richtig, richtig Bock habe, ist dieser Else. Den habe ich leider ein bisschen unterschätzt und deswegen nicht geguckt. Aber
ja, der mit dieser Body Horror, ne, wo alles irgendwie verschmilzt und so. Oh ja, den wollte ich auch noch sehen. Ja.
Das ist doch Else? Ein Spoiler, dass das Body Horror ist. Ja, Else. Ja. So, Hunters on the Whitefield, furchtbar. Hm. Wieder dieses, wir sind im Wald, die Tiere sind nicht da, wir wollen aber trotzdem jagen, wir sind ja zu dritt, lass doch mal einen von uns jagen.
Also, ja, das habe ich mir schon gedacht, dann habe ich auch geskippt, ja.
Das tut mir halt immer so, das tut mir bei sowas nicht leid, aber das ist halt so dieses Jahr, wäre es mal ein Kurzfilm gewesen oder auch, war es letztes oder vorletztes Jahr, wo dieser Typ in dieses Loch reinfällt und dann ist da dieses Haus, wo man auch denkt, ja, okay, und jetzt?
Ah, ja, wie hieß der nochmal? Den habe ich auch gesehen.
Das reicht halt nicht genauso. Was mir ein bisschen leid tut, ist dieser Breathing In, aber das ist halt ein Theaterstück.
Also ja, da haben in Hamburg die Leute gesagt, das war das Langweiligste, was sie seit Jahren gesehen haben.
Ja, also der ist ja von eurem guten Freund Chaco Bauer, wo ihr ja auch diesen Gaia schon nicht so mochtet.
Alter, der Gaia war auch schon so.
Echt? Gott sei Dank bin ich
ja
nicht rein.
Das wusste ich nämlich schon, deswegen habe ich ihn direkt gesagt, nee, auf keinen Fall.
Nee, und Gaia fand ich ja gut, also auch weil der war halt langsam, aber ich mag ja diesen Natur-Öko-Horror ganz gern. Aber dieses Breathing In mit diesem, Südafrika zu Beginn des letzten Jahrhunderts und dann ist da irgendwas und alles ist nicht so und es ist ein historischer Stoff. Aber wenn du 5 Wörter austauschen würdest, könntest du das auf jeden Konflikt der Welt ummünzen. Also es macht weder da was draus. Es ist einfach nur, also für dabei gelingen Kameramann Jori van de Welt, albtraumhaft bizarre Bildkomposition von Nerd erlesene Erhabenheit, dass man besoffen vor Vergeisterung aus dem Kino taumelt, ist Top 5 Fantasy-Filmfest-Programmtexte, Alter. Also, mal das. Okay. Also, da sind 2-3 geile Aufnahmen drin, aber ansonsten kann ich auch nicht mit viel. Ja, also wie gesagt, wenn man mit der Prämisse reingeht, ja, es ist eher ein Theaterstück mit 2 kleineren Horrorelementen, dann mag das gehen, aber.
Lassen kann man es, glaube ich, lassen.
Ja, und ich meine, Anna und ihre Tochter finden einen verletzten General, es ist mitten in der Nacht, dann will aber jemand nach dem Vorgesetzten sehen und es nimmt ein Psychospiel seinen Lauf, dessen Ende keiner abzusehen vermag und keiner ist ein Symptom für Leute mit 5 Gehirnamputationen, dann mag das zutreffen. Also da hat die Programmheftschreiberin wieder gut geschwitzt, den Film irgendwie hochzuchassen.
Ja, was wir noch gesehen haben, wo ich ja sehr gespannt drauf war und ich bin froh, dass ich ihn noch, auch wenn mir leider erst 15 Minuten gefehlt haben, weil ich dank HVV-Öffis zu spät war, wir haben Interstate gesehen.
Oh,
vielleicht habt ihr gesehen als Tino. Das ist nämlich der neue von Jean-Luc Herbulot, der den fantastischen Saloon gemacht hat, den wir ja auch mal schon gesprochen haben, mm-hmm. Ich weiß nicht, welcher Folge. Diesen Western-Tarantino-Genre-Film vom
Predator.
Vor 2 Jahren. Ja, auch das noch. Diese wilde Mixtur, die uns sehr, sehr gefallen hat, der eine große Überraschung war. Und deswegen war ich sehr gespannt, dass er jetzt hier einen neuen Film dabei hatte, der aber leider nicht so ganz überzeugen konnte. Also er ist nicht schlecht. Ich fand ihn durchschnittlich. Er hat gute Elemente. Der Mann hat einfach ein Händchen für Filme machen. Der sieht gut aus. Der hat schöne Schnitte. Der hat die Musik fand ich gut. Der Score war fein. Hauptcharakter, also Hauptprotagonist und der Darsteller war gut gewählt. Hatte viele gute Elemente. Hat mich aber nicht voll und ganz von seiner Message und der Strahlkraft da einfach überzeugt. Ich dachte die ganze Zeit während des Films, okay, du hast irgendwie die ersten 15, 16, 17 Minuten verpasst. Mir fehlen kritische Informationen. 1-2 waren auch dabei. Trotzdem habe ich den Film an sich noch komplett fassen können. Ich habe mir nachher auch was erzählen lassen vom Anfang. Aber ich muss sagen, dass er mir, das Motiv war klar, aber wie er es ausgespielt hat, hat mich nicht ganz abgeholt am Ende. Also ich fand, er hat ein bisschen Potenzial auch verschenkt. Aber ja, war auf jeden Fall, ja.
Ja, aber ich fand halt dieses Vermischen der Genres oder der Zitate, oder fand ich halt, das hatte wie bei Saloum halt diese gleiche Selbstverständlichkeit. Das wurde nicht irgendwie, das fühlte sich nicht forciert oder sowas an oder krampfhaft oder so, sondern das hat er einfach echt, er hat es einfach gemacht und das fand ich eigentlich ganz geil.
Das mochte ich auch wieder, ja.
Ja.
Und auf den habe ich auch noch Bock. So, ja. Weil wir eh schon Schröckerts Prognose von 80 Minuten gerissen haben, wollen
wir
vielleicht noch.
Müssen wir die jetzt auch nicht weiter ausreizen.
Und The Well reden?
Oh nein.
Oder nur über einen davon?
Also ich habe The Well noch nicht gesehen.
The Well kann man ganz schnell machen. Das ist der Film von Federico Zampaglione. Wie gesagt, kommt auch ein Interview Punkt, die Tage fertig. Zu. Super, super netter Typ. Ist ein italienischer Popstar, der mehrere Nummer 1 Hits hatte. Also wirklich, der ist da echt bekannt.
Was so? Sing was?
Keine Ahnung, der macht so Eros Ramazzotti-Musik halt. So Schnulzenkram. Okay. Und ist privat halt mega Italo-Horror-Fan, weil der ist halt mit Fulci und Bava und Co. aufgewachsen. Und hat ja auch schon 2 oder 3 Filme gedreht, glaube ich. Der letzte, wie ist der letzte von ihm nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Hat auf jeden Fall schon 2 Genrefilme halt gemacht.
Tempur oder irgendwie sowas?
Tamur, irgendwie sowas. Und ist jetzt zurück mit einem Horrorfilm und ich habe ihn natürlich auch gefragt, das werdet ihr im Interview nochmal hören, schon mal ein kleiner Teaser. Ich habe ihn gefragt, warum er jetzt so lange keine Filme gedreht hat. Und er durfte es nicht, weil er in einem Knebelvertrag war beim Plattenlabel, das ihm verboten hat, Filme zu drehen. Und aus dem Knebelvertrag
ist das Beste, was ihm im Leben passiert ist.
Tulpa.
Tulpa heißt genau, der. Tulpa. Und aus dem Vertrag ist er jetzt raus und er darf jetzt wieder Filme drehen. Und er ist halt, ich nenne ihn, ich sag mal, er ist der italienische Eli Roth. Der hat super Herzblut, der liebt den Scheiß halt sehr. Das traue ich ihm auch ab. War ein super nettes Gespräch mit ihm. Und er hat ein Herz für diesen alten Horror und das wollte er eben aufleben lassen. Und er wollte eine Hommage an 80s Italo-Horror machen. Er hat nur leider nicht ganz das Händchen, muss man sagen. Und das ist halt das Problem. Er hat eine schöne Kulisse, er hat eine schöne Villa gefunden, nähe Rom. Das mag ich so. Diese Villa ist super nice. Ist ein super nice Set. Ist auch on-site gedreht. Das sieht alles schön aus. Er hat Laura Lavera in der Hauptrolle, die man jetzt aus Terrifier 2 kennt, die jetzt auch im dritten Jahr mitspielen wird. Hat eine gute Besetzung gefunden. Aber der Film ist halt, dass die Story passt auf den Bierdeckel, die Dialoge sind ganz, ganz fürchterlich, sind Fremdschämen. Und das Problem ist, es gibt immer noch so eine Parallelhandlung, die in so einer Art Gefängnistrakt spielt. Die sieht komplett anders aus, auch beschissener einfach, fühlt sich anders an und ist eher so ein Hostel als alles andere. Und dann hast du immer diese Überschnitte eben in diese Villa und so. Und das fühlt sich an wie 2 verschiedene Filme. Es gibt ein paar nette Splatter-Effekte, ja, auf jeden Fall. Die sind auch handgemacht und so, das ist ganz nett. Aber es ist weit entfernt natürlich von irgendwie Fulci, Bava und Co. Von daher, alles in Ehren, soll er machen, wenn er Spaß dran hat. Aber es ist halt kein guter Film, leider.
Ja, und das, weil du ja ihn jetzt persönlich kennst, wahrscheinlich auch auf dem Geburtstag von ihm eingeladen bist, übernehme ich das mal. Wenn eine Person in einem Film so extrem viel schlechter als alle anderen Schauspieler, denkt man halt so, wahrscheinlich tragen Regisseur und die Person denselben Nachnamen und dann wird man im Abspann auch noch bestätigt und es war keine gute Idee, da seine eigene Tochter reinzupacken.
Ja, also, die Tochter ist seine Tochter und die Gräfin ist seine Ex-Frau. Also ist die gemeinsame Mutter.
Ja, okay. Ja, gut, das ist wieder ganz cool.
Also sie hatten, genau. Deswegen gab es am Set mussten sich alle professionell verhalten.
Ja, okay, aber die Tochter spielt halt wirklich richtig, richtig ganz schlecht.
Ja.
Und die auch immer wieder, also da fallen halt so Sätze wie, don't do that or you will be cursed forever. Und man denkt so, okay, ich dachte erst so, so 5 bis 7 Jahre verflucht, nicht so schlimm, also forever. Also es steht ja hier schon ganz schön was auf dem Spiel.
Da fallen auch Sätze wie, but please listen to me carefully, be careful.
Ja.
Also wirklich ganz schlimm.
Wie oft betont wird, listen to me,
hör mir jetzt,
this is dangerous.
Ja, genau. Ja. Hört mir jetzt ganz genau zu, das ist echt gefährlich. Ja, okay.
Ja.
Ist wirklich ganz schlimm alles, ja.
Also echt, ey. Also ich fand so auch noch dieses, das kann man auch schon so als liebevolle Hommage, aber ich dachte auch, wir wären irgendwie drüber hinweg, das fette, sagt man nicht, Bodyshaming, aber das fette, geistige
Mehrgewichtige
mit dem Tick, da irgendwie die Killer sind, weiß ich nicht, es funktioniert
das
natürlich
alles, das hat auch alles nichts, der Charakter, der war 1:1 aus einem Rob-Zombie-Film, deswegen meine ich ja, das mit diesem Typ und dem Gefängnistrakt, das hatte komplett nichts mit Italo zu tun, das war wie Hostel oder so, ganz fürchterlich.
Ja, und diese Idee mit dem Brunnen ist ja irgendwie ganz cool, schade auch das Creature-Design von dem Vieh im Brunnen oder da unten, das ist nice, aber wie lange
hat das? Mich so ein bisschen an Castle Freak erinnert. Das war ganz witzig, ja.
Stimmt.
Aber es passt irgendwie alles nicht zusammen. Und ey, wie gesagt. Und
ja, aber ich bin auch gar nicht sicher, ob diese Handlungen zusammengeführt wurden am Ende oder nicht. Also irgendwie, das ist so absurd dann am Ende und wie dümmlich das dann auch auf einmal wird.
Er hat halt im Q&A gesagt, er macht Italo-Horror, da muss nicht alles Sinn ergeben. Das hat er extra nochmal gesagt. Italo-Horror ist ja eher wie ein Fiebertraum, das stimmt. Das darf man aber noch nur machen, wenn man Argento ist. Und er meinte halt auch irgendwie, dass, was hat er nochmal gesagt? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, er meinte halt irgendwie, das muss nicht alles Sinn ergeben.
Ja, stimmt. Und ich finde dieses Fiebertraum-Argument ja auch valide. Aber wenn die einzigen Szenen in dem Film, die halt wirklich atmosphärisch überzeugend sind, auch jedes Mal die Person aus einem Traum aufwacht, das macht man vielleicht einmal, aber ob man das so oft macht wie hier.
Ja, das stimmt.
Weil es halt auch, gerade weil es auch keine Visionen sind, weil ja Sachen passieren, die sie gar nicht wissen kann. Also dann kommen die Leute aus dem Keller kommen auf einmal bei ihr vor, sie kann das gar nicht wissen, es ist aber auch keine Vision, sondern einfach nur so ein Schockeffekt, also es ist alles, also das war ein Film, wo ich nach einer Viertelstunde rausgehen wollte und ich bin trotzdem bis zum Ende geblieben, was so ganz gut zusammenfasst, was für eine Art von Film das ist, weil man halt die ganze Zeit so denkt, ah, vielleicht fängt es sich noch und danach ärgert man sich, dass man geblieben ist.
Es ist ein bisschen wie so ein Unfall, aber er kam halt auf dem Filmfest extrem gut an. Die Stimmen danach, die ich gehört habe, die fanden das alle mega. Weil das ist wie halt dann das Core-Publikum, die feiern dann die 3-4 Splatter-Szenen da und dann ist es auch wieder gut.
Wieso sprichst du ein Gore mit einem harten G aus?
Die Gore-Bauern waren zufrieden offensichtlich. Ja. Also von daher.
Ein Witz mit Core und Gore, das hat ja gar nicht funktioniert. Wie so vieles bei The Well auch.
Ist er schlimmer als Verotica?
Nee, das geht schon. Das ist auch eigentlich ein. Also, das ist schon fast ein richtiger Film irgendwie. Und teilweise sind auch ein paar atmosphärische Aufnahmen drin, aber dann passiert wieder was, wo du so denkst, wie kann jemand, der eben das so geschafft hat, auch dieses Bild, ich habe das Bild überhaupt nicht kapiert und ich habe auch nicht viel Ahnung von Restauration von Kunstwerken, aber ich glaube, man macht da mehr als mit einem Schwämmchen und irgendwie Wasser.
Ja, hör mir auf. Das war auch alles. Das ist auch so geil, ja. Aber wobei das Gemälde fand ich geil, davon hatten sie da sogar 3 Stück extra anfertigen lassen, weil sie halt verschiedene Stufen brauchen.
Ja, so nach 70, 80 Minuten fand ich es auch geil, aber die ersten 30 Minuten sind halt einfach nur schwarz und die sagen so, ja, der Kamin hat gerußt und man denkt so, okay, alles fein und dann so, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ah, von wem ist denn das Bild? Also wie sie da auch ankommen, dann so, als ob sie zum ersten Mal davon überhaupt irgendwas hört, aber es ist alles ganz wichtig, es muss ganz dringend, also es ist so ein Hinbehaupte die ganze Zeit und dann wird es noch erklärt, anstatt einfach zu sagen, hey, so ist es halt, dann wird noch versucht zu erklären, warum das Bild komplett schwarz ist.
Ich würde jetzt gerne auch meinen lustigsten Moment im Film, der ist gleich am Anfang, erzählen. Ja, ich weiß nicht, ob Daniel den hören möchte.
Bestimmt. Ich glaube, bei so einem Film kann Daniel das verknusen.
Also ja, gut, wenn der Film nicht wirklich viel hat.
Ja, das ist jetzt kaum.
Und ich würde mir gerne angucken. Das ist nur was Beiläufiges, aber ich musste halt so lachen. Da am Anfang wird sie halt irgendwie vom Bus, da will sie mit dem Bus zu dieser Villa fahren, es fährt halt kein Bus. Und dann kommt halt ein Typ und nimmt und sagt halt, ey, ich muss ewig zur Arbeit, ich bringe dich dahin. Die so, ja, okay. Dann gehen die halt dahin, labern die ganze Zeit, es ist anscheinend jetzt auch schon ein kleiner Weg vom Dorf da hoch. Und dann sind sie endlich dann in der Einfahrt so quasi im Tor-Dings und meint so, ja, hier ist es dann irgendwie. Und so, alles klar, wir wollen sich so verabschieden. Und der Typ dann so, naja, also ne, wenn du mal Zeit hast, kannst du mal vorbeikommen. Dann schwenkt die Kamera so nach rechts, ich arbeite nämlich in dem Pub hier.
Ja, wo halt einfach an irgendeinem so ein Gebäude so ein Schild gehängt
wurde. Das ist irgendwie am Arsch der Heide, da ist niemand, direkt daneben ist so ein Pub und da arbeitet er. Das ist so eine geile Situationskomik, aber ungewollt. Gut. Das ist halt nicht mal ein Gag, aber alle mussten so lachen im Kino. Und solche Momente hat er die ganze Zeit irgendwie.
Auch als sie später im Pub sind und man sieht halt einfach nur ihn und sie an so einem Tisch und im Hintergrund hörst du halt so ein Tonband, was diese Pub-Atmosphäre erzeugt. Aber es ist alles schon. Also grundsätzlich ist da eine Atmosphäre da, es wird halt immer alle 5 Minuten wieder durch so irgend so was Absurdes aufgebrochen, wo man so den Kopf schüttelt. Also so Primutos-Level eher, wo man auch denkt, hey, da klappt's doch immer mal, warum wird's jetzt wieder so verkackt durch einen Dialog?
Also der nächste Rapunzels Fluch.
Ja, so ähnlich, also auch so eine ähnliche Liebe, aber ich finde Rapunzels Fluch zieht's schon stringenter irgendwie durch. Also das sind die tonalen Ausfälle nicht so groß. Dabei würde ich aber sagen, dass er auf einem niedrigeren Level generell läuft. Gut. Aber also es hat, also im Kino hat er Spaß gemacht, zu Hause hätte ich halt durchgesappt, dann kurz die eine Szene angeguckt, weil auch das, dieses, wenn immer so, ja, so ein krasser Splatterfilm und man denkt so, ja, okay, eine Szene ist halt bisschen krasser als so die übliche Durchschnittsware und der Rest ist halt auch wieder das, was man halt so hinkriegt, wenn man nur irgendwie ein bisschen zwei, drei Leute am Set hat, die ein bisschen rummanschen können. Also ich will nur Dings, Expectation Management betreiben, aber das ist jetzt auch nicht so eine krasse Splattergranate. Was der Film halt auch wieder leider viel zu schnell klar macht. Also ich mag das immer nicht, wenn nach 5 Minuten schon klar ist, es gibt maximal x Tote, weil halt irgendwie das Setting so begrenzt wird. Und diese Busfahrt am Anfang auch, wo ich die ganze Zeit dachte, der Typ würde sich so dumm anbaggern, aber er war einfach nur höflich. Also auch das, also es war schon alles so komplett oft, auch diese Gespräche, die sie da führen. Wo willst du hin? Ich bin Kunstrestauratorin, wir fahren jetzt in diesen kleinen Ort. Oh, wir auch, wir drehen eine Dokumentation. Ich bin der Kameramann der Dokumentation, hallo.
Ja, guckt euch einfach an, ist ein geiler
Unfall. Ja, guckt ihn mal. Das geht schon klar. Aber ich glaube, im Kino ist es schon besser als zu Hause. Also zu Hause denkt man sich so, pff.
Und ich glaube, ja, es gibt noch ein paar andere Alternativen, die wir jetzt hier genannt haben, die vielleicht doch besser sind als eben The Well.
Ja, man muss halt nur über ihn irgendwie schon reden, weil er halt dann trotzdem, er lief halt vor dem Abschlussfilm, ne? Also da liefen deutlich bessere Filme irgendwie mittags um 12 an. Also das ist schon eine witzige Platzierung auch. Aber gut, war halt auch, weil der Regisseur da war.
Und ja auch nur bei, in Berlin lief er, weiß ich nicht mehr. Aber irgendwann spät jedenfalls.
Gut. Dann hätten wir doch das Programm einmal halbwegs durchgearbeitet für diejenigen, diejenigen, die jetzt dann quasi noch das Fantasy-Filmfest erleben können. Wurde hoffentlich nicht zu viel gespoilert von unserer Seite aus, beziehungsweise doch noch Interesse für den einen oder anderen Film geweckt. Vielleicht gibt's ja noch in der einen oder anderen Stadt Karten. Und ansonsten vielleicht nochmal von uns der Hinweis, wollen wir das jetzt schon mal machen, auf In a Violent Nature hinweisen, der
auf jeden Fall. Kann
man schon mal 24. Am 24. Oktober wird es nochmal für einen Tag, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, In a Violent Nature geben. Hier im Kino, hierzulande im Kino. Rausgebracht von unseren Freunden von Cape Light. Ich hoffe, der erfreut sich ja dann doch einer gewissen Beliebtheit, sodass halt der Film vielleicht dann doch nochmal von dem einen oder anderen Kino länger ins Programm genommen wird. Aber das kann man natürlich nicht sagen jetzt, ne?
Und wenn wir schon mal bei unseren Freunden sind, am 11.10. kommen nur noch einmalig von Dropout Cinema Texas Chainsaw Massacre ins Kino, weil der ist nämlich 1974 entstanden. Und dann könnt ihr ja mal im Kopf ausrechnen, warum der jetzt vielleicht noch mal ins Kino kommen könnte. Aber da weiß ich überhaupt nicht, wie und wo der läuft. Aber
ja gut, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Da können wir, glaube ich, zu gegebener Zeit noch mal drauf hinweisen. Jetzt würde ich sagen, Augen aufhalten nach der aktuellen Dropout Cinema Perle, die sie rausgeholt haben und ins Kino bringen, Gandahar. Ein Zeichentrickfilm von René Lelou oder Lalou, der auch schon Herrscher der Zeit gemacht hat zum Beispiel. Das war sein dritter und letzter.
Ja. Und Daniel weiß es noch nicht oder hat sich noch nicht damit auseinandergesetzt, aber wir werden natürlich in Sieges dann auch noch das Kettensägen-Massaker gucken und die Doku über das Kettensägen-Massaker, die nämlich in Venedig den Preis für die beste Doku gewonnen hat. Und dann können wir ganz viel über das Kettensägen-Massaker erzählen.
Ich glaube, ich bin beim Kettensägen-Massaker gar nicht mehr da.
Dann erzähle ich allein.
Also das müssen wir nochmal checken von den Terminen her, aber ich meine...
Nee, du bist nur bei Dings nicht da. Also bei irgendwas bin ich bei Godzilla nicht da und du warst bei irgendwas anderem nicht da. Aber gut, dass Never Let Go der Abschlussfilm ist, den wir ja dann irgendwie 3 Wochen vorher schon im Kino gesehen haben und wahrscheinlich exakt 3 von 10 gespannt drauf sind.
Ja, also hat das denn mit Terrifier 3 geklappt? Gut, dann müssen wir vor Ort hässeln.
Ja, also das, also ich war Warteschlange 4380, das ist einfach.
Aber Terrifier 4 wurde eben angekündigt.
Ja, ich weiß, dann kann man sich auch vorstellen, womit Terrifier 3 nämlich endet. Ich habe mir auch schon gedacht, dass wir uns einfach vors Kino stellen, die Leute werden ja laut genug schreien und dann denken wir uns, sowas passiert.
Ah, wir schmuggeln uns da noch rein, das kriegen wir noch hin.
Ja, das glaube ich auch, dass das geht. Ja. Wahrscheinlich gibt's ja auch ein Morgenscreening. Also, wir werden ihn schon sehen, nur die Atmosphäre wird vielleicht unterschiedlich sein.
Jo,
so, das Kettensägen-Massaker ist am 9.10.
Ja, aber um 17.30 Uhr oder so, ne?
Ja, oh, okay. Da habe ich dir ja eben Unrecht getan, als ich dachte, du wärst noch nicht so deep ins Programm reingegangen.
Ja, was? Und da bin ich wahrscheinlich schon weg. Da bin ich schon auf dem Weg zum Flughafen.
Ah ja.
Das ist ja, halt
dann siehst du La Matanza de Texas nicht. Auf 35 mm.
Bin gespannt. Schade. Aber es wird noch ein paar andere Filme in der Zeit geben, in der ich da bin. Und über die werden wir natürlich dann auch wieder aus erster Hand berichten. Wahrscheinlich brütend heiß vom Festival direkt.
Ja, mit angenehmem Meeresrauschen im Hintergrund, was genau. André wieder in den Wahnsinn treiben wird, weil er das nicht als Atmosphäre begreift, sondern als nervige Störgeräusche.
Ich freue mich auch jetzt schon wieder heute, die ganzen dein ganzes Bartgeraschel rauszuschneiden, was du ganz Zeit verursachst, neben dir durch den Bart.
Niemand hört das.
Ja, dann gucken wir uns auf Spotify-Kommentare.
Ja, ich weiß das da. Aber so gute Ohren hätte ich auch gerne. Die Leute sollen einfach mehr Techno hören und dann erledigt sich das von selbst.
Genau. Mehr Deathcore aufs Ohr.
So, Freunde. Dann hören wir an dieser Stelle mal auf. Es wird für mich aber Zeit, die Kinder ins Bett zu bringen, beziehungsweise was zu essen.
Wir haben nämlich schon 2.30 Uhr.
Ja. Kettensägenmassaker 3 ist gerade durch. Ja,
ist gerade durch. Jetzt
dementsprechend, sind sie bettfertig.
Ja.
Gut, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf allen Plattformen, auf denen das möglich ist. Hört uns gerne auf allen Plattformen, auf denen das möglich ist. Und bleibt am Ball, wenn wir wieder frisch vom Festival und Genregeschehen hier berichten. Ich weiß, wir müssten eigentlich noch aus Gründen der Chronistenpflicht auch nochmal auf Slash hinweisen. Das beginnt jetzt, glaube ich, auch demnächst am 21. Das, also dieses Wochenende, glaube ich, kann es sein?
Ja, es beginnt jetzt die Woche, ja.
Ja, also für unsere Wiener Freunde, geht gern zum Slash-Festival, denn dort werden sehr viele Filme von denen, die wir hier besprochen haben. Ja,
am 19. hat es begonnen.
Oder am 19.
Genau, es hat schon angefangen. Wenn wir
es jetzt hat schon angefangen,
Folge, wenn ihr das hier hört.
Genau, aber ihr werdet auf jeden Fall eine Menge Filme auch dort sehen können, die wir jetzt hier gerade besprochen haben. Und ey.
Ja, wir uns haben auch viele geschrieben, ob wir da sind. Also
diesmal leider nicht.
Und da läuft auch Chainsaws vs. Singing, da unbedingt reingehen. Und ich scroll kurz noch durch. Ja, Kill läuft, könnt ihr gucken. My The Roll läuft.
Man Bites Dog läuft. Filme,
da könnt ihr in die Belgien-Folge reinhören, ob ihr den gucken sollt. Oddity läuft, unbedingt gucken. Ja, das war's.
Das war's. Wir sind raus.
Und bei uns laufen, wie gesagt, demnächst ein paar Interviews noch ab vom regulären Programm. Und sonst hören wir uns wieder im normalen Betrieb.
Genau. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.